Willkommen im Future Leaders Podcast, dem Podcast für junge Führungskräfte und alle, die es werden wollen. Ich bin Mona Fries, euer Host, und möchte gemeinsam mit euch die Führung der Zukunft gestalten. Heute spreche ich mit einer jungen Führungskraft aus dem Finanzsektor. Theresa ist Group Manager bei der LBBW und hat sich in ihrer gesamten Karriere dort schon mehrfach selbst neu erfunden. Als jemand, der aus einem ganz anderen Sektor kommt, fand ich das total spannend, weil man Bankensektor, finde ich, viel eher mit geradlinigen Wegen und Karrieren verbindet. Deswegen fand ich es total toll zu sehen, wie sie bisher so durch ihr berufliches Leben gegangen ist und wie sie auch zu ihrer Führungsposition gekommen ist. Theresa ist extrem reflektiert und man merkt beim Zuhören richtig, dass sie für ihr Team arbeitet und nicht umgekehrt. Freu dich also auf eine Folge voller Insights und Tipps zum Thema Führung von jemandem, die nicht einfach geradlinig einen Plan verfolgt hat, sondern sich von ihren Interessen hat leiten lassen. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass es geklappt hat. Freut mich sehr.
Ja, danke, liebe Mona.
Heute mal jemand aus einer ganz anderen Branche. Du bist aus dem Bankenbereich, Finanzbereich. Einfach vielleicht mal als Einstieg. So jemanden habe ich noch gar nicht interviewt. Ist auf jeden Fall für alle, die zuhören, was Neues, die nicht selber in der Finanzbranche arbeiten. Deswegen wäre es super, wenn du vielleicht ein bisschen was zu deinem Background sagen kannst und wie du so zu deinem Beruf gekommen bist.
Ja, gerne, Mona. Also ich bin jetzt bei der Landesbank schon seit 2010. Manchmal bin ich selber überrascht, wie lange ich da schon bin. Und habe quasi damals die Ausbildung gemacht und habe bei der Bank gestartet und dachte auch mal so was ganz Solides, so wie die meisten Leute, was sie mit Bank verbinden. Das ist so eine klassische, gute Ausbildung, sagen auch die Eltern, und habe da im Vertrieb angefangen. Und nach der Ausbildung habe ich mir gedacht, naja, das ist nicht ganz so meins, gerade diese Vertriebslastige, sage ich mal. Habe dann aber erstmal noch im Privatkundengeschäft, also im Private Banking, gerade mit den gehobenen Kunden, so als Wertpapierassistentin und Versicherungsassistentin gearbeitet. Und fand es auch eigentlich ganz spannend, weil du schon nochmal andere Einblicke kennenlernst, noch interessante Kunden. Und darüber habe ich mich dann quasi mehr so Richtung, sage ich mal, internen Bereich der Bank umgesehen, weil ich einfach gesagt habe, ich will ein bisschen mehr sehen. Geld regiert irgendwie die Welt und hat doch sehr viel Macht und quasi Möglichkeiten bietet es. Und dann dachte ich mir einfach, ich gucke mal so ein bisschen hinter die Fassade und nicht nur das, was man so kennt, so diese Filiale. Und darüber bin ich dann quasi wirklich so in die technische Schiene gekommen, habe das Kernbanksystem betreut und habe dann darüber quasi SQL-Codes geschrieben und Reporting gemacht, also für alle Bereiche der Bank. Und habe somit sehr viele Einblicke bekommen, egal ob es in die Konzernstrategie war, Vertriebszahlen oder ähnliches, weil im Prinzip am Ende des Tages jeder braucht Zahlen und jeder will irgendwas kontrollen. Das ist in der Bank wie in jedem anderen Unternehmen. Und darüber bin ich dann einfach quasi über verschiedene Programme in die Richtung Führung gelangt. Also wir haben da interne Talentprogramme und jetzt sitze ich quasi direkt am Kreditbereich oder im Kreditbereich und betreue da quasi eine Bestandsgruppe mit knapp 23 Leuten. Und da kümmern wir uns um das Thema Projektfinanzierung, Flugzeugfinanzierungen, aber auch Unternehmenskundenfinanzierung und auch quasi Versicherungsgesellschaften, alles Mögliche an Financial Institutions. Also ein recht breites Spektrum, und hätte mir das noch vor 10 Jahren jemand gesagt, hätte ich das eher nicht erwartet. Von daher auch für mich immer noch spannend.
Ja, cool. Ja, ist auch schön, wenn es quasi so vom einen zum anderen führt und dann merkt, hier und da. Und auch, dass das geht, ne? Also ich finde es ja immer cool zu sehen, weil ich habe keine Ahnung, wie Banken funktionieren oder Finanzsektor oder generell. Ich finde, wenn man von außen, egal in welchen Konzern reinguckt und wenn man da selber nicht drin ist und von dem Bereich, von der Branche gar keinen Plan hat, ist es immer super schwierig, sich darunter was vorstellen zu können und wie viel dann da tatsächlich geht. Natürlich, also wenn man da mal drüber nachdenkt, natürlich gibt es da ganz viele interne Sachen, die da auch passieren, aber dann quasi zu checken, ah, okay, das kann man da intern noch alles machen. Und darum geht es hier vielleicht auch noch so. Das finde ich immer total spannend.
Also so ging es mir auch, weil ich tatsächlich in meinem Kopf war Bank immer so das am Schalter, was jeder kennt. Als Kind habe ich mein Sparbuch da befüllt zum Weltspartag und so ähnliche Sachen. Aber so wirklich mal hinter die Fassaden zu blicken, man weiß, Finanzinstitute haben viel Einfluss und auch in der Politik ist es immer wieder ein Thema. Also man kriegt da ja als jeder Normalsterblicher, sage ich mal, auch viel mit. Aber so richtig hinter die Kulissen, dass ich da mal schaue, habe ich auch nicht gedacht. Also von daher bin ich da auch immer noch, finde ich spannend, welche Zahnräder da zusammenlaufen und wie viele Themen wir da natürlich haben. Und am Ende ist es wie jeder andere Konzern, versucht er zu wachsen und quasi ein Ergebnis zu generieren. Da ist eine Bank nicht anders als jedes andere Unternehmen.
Ja, voll.
Genau.
Aber auch so dieses Laterale. Also für mich klang das jetzt, dass du auch viele laterale Sachen gemacht hast und nicht so dieses klassische, Und ich finde gerade Bank oder es gibt noch ein paar andere Sektoren, auch so im öffentlichen Dienst, wo man immer denkt, so, hier fange ich an und dann ist hier so die Treppe rauf und es ist so ein Schritt nach dem anderen. Aber du hast ja jetzt sehr viele Sachen mal das gemacht und dann bist du dahin gekommen und dann bist du darüber wieder dahin gekommen quasi. War das so einfach möglich?
Jein, würde ich sagen. Also ich glaube, am Ende kommt es auch ein bisschen auf das Umfeld an. Ich hatte gerade zu Beginn in der Bank ein sehr unterstützendes quasi Umfeld. Da wurde ich sehr supported und habe da auch zum Beispiel quasi, das war, also muss ich sagen, jetzt 2010 ist jetzt auch noch nicht ewig her, aber gerade auch das Thema Frauen und Führung. Da war es ehrlich gesagt auch im Vertrieb so, dass eine weibliche Führungskraft da ist eher eine Ausnahme und das hatte ich direkt und dadurch habe ich auch immer so ein bisschen gesehen, was kann gehen. So mit, weiß nicht, 19, wenn man so frisch die Ausbildung macht, hat man sich da ja gar keine Gedanken gemacht, wo geht mein eigener Weg hin. Also manche sind da vielleicht so, aber ich wusste jetzt nicht, dass ich irgendwann mal in der Gruppe sitze und die leite und mich mit Projektfinanzierung beschäftige. Deswegen hatte ich nicht so eine richtige Vorstellung, wo der Weg hinführen kann und ich habe schon immer versucht, zu Möglichkeiten Ja zu sagen. Ich glaube, das war für mich immer super wichtig, aber auch zu gucken, wer sind die Leute in meinem Umfeld, die mich unterstützen und was interessiert mich und wo gehe ich hin. Aber es gehört natürlich auch so ein bisschen dazu, proaktiv zu sein. Also ich habe mich am Anfang gerade aus dieser Wechsel von Vertrieb zu, sage ich mal, Stabsstelle sehr proaktiv beworben, auch mit ein paar Fails. Manche Sachen haben nicht geklappt, aber halt auch einfach mal zu sagen, okay, ich bin jetzt mutig, ich probiere was ganz Technisches, auch wenn das überhaupt nicht irgendwo in meinem Lebenslauf steht, dass ich das kann. Ich probiere das jetzt einfach mal. So. Und ich finde, es gehört schon auch dazu.
Ja, voll. Wird auch oft belohnt. Also ich finde, wenn man mutig ist und sich was traut, ah, du kannst natürlich viel eher aus deinen Fehlern, in Anführungszeichen Fehlern, lernen oder dann was justieren. Oder zum Beispiel auch, je nachdem, wie gut, also was für ein Support-Netzwerk man hat, dass Leute einem dann sagen können, hey, du könntest doch mal in die Richtung. Oder manchmal hat man ja auch selber so ein paar blinde Flecken, wo man vielleicht stark ist. Und dann zu sagen, ja, okay, da habe ich noch gar nie drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du es sagst, probiere ich das mal aus. Und dann kann natürlich auch total viel davon kommen. Schon allein die Sichtbarkeit, ne? Ich glaube, das ist als Frau vielleicht auch noch mal ein Punkt, dass man in dem Sinne mutig ist, sich was traut, damit rauszugehen. Was jetzt dabei rauskommt, sei mal dahingestellt, aber zumindest haben andere gesehen, dass du dich quasi traust, was Neues auszuprobieren.
Ja, ich muss sagen, ich bin auch immer so jemand, ich brauche so eine gute, solide Basis. Also ich brauche immer so einen gewissen Grundstock, dass ich mich sicher fühle. Und gerade bei diesen technischen Themen oder so, das hat mich schon auch brutal viel Überwindung gekostet. Das war eigentlich so ein bisschen wider meiner Natur zu sagen, weil sonst denke ich mir immer so, okay, wenn ich so 30, 40% weiß, dann kann ich auch pokern. Aber da war das okay, ich muss jetzt irgendwelche Codes schreiben. Keine Ahnung, ich habe mal in der Schule HTML programmiert. Das sind jetzt keine Skills, die nennenswert irgendwie erwähnenswert waren. Von daher fand ich das schon, also es hat mich viel Überwindung gekostet, aber es hat sich dann auch gelohnt und ich finde auch rückblickend war das echt ein richtig, richtig guter Schritt, auch einfach mal was ganz anderes zu sehen und zu gucken, was kann ich denn vielleicht noch?
Ja. Und wie hast du die Sachen dann gelernt?
Einfach so on the job. Also ich habe, glaube ich, unendlich viele YouTube-Videos angeschaut. Ich hatte auch eine tolle Kollegin, die mich damit eingearbeitet hat und ich habe mich dann eigentlich gesagt durchgetüftelt, weil ich fand, das war schon so. Ja, man sitzt dann da wie so ein kleiner Professor und überlegt sich, ah, vielleicht funktioniert das. Nee, das funktioniert nicht. Okay, nochmal. Also man wächst ja Stück für Stück mit den Herausforderungen auch. Und man fängt da ja auch, sage ich mal, mit einem einfachen Code an und arbeitet sich so ein bisschen vor. Also ich glaube, für Hardcore-Programmierer ist das immer noch ein Kindergarten. Aber für mich als Technik-Noob war das schon, oh, das war schon eine Veränderung. Also quasi auch ein ganz anderer Arbeitsalltag als in der Filiale, so komplett selbst strukturiert, auch mit einem kleinen Team. Und in der Filiale wird man ja so kundengetrieben. Also auch das fand ich war voll die Veränderung für mich.
Ja, klar. Das heißt, es ist einerseits das, was man macht und andererseits, wie man sich selbst organisieren muss dann. Ja, krass.
Ja.
Ja, aber cool, dass du quasi die Chance bekommen hast in dem Sinne, was ganz, ganz Neues zu machen, wo man keinen Plan hat, worum es eigentlich geht und dann zu sagen, ja, ich will das und dass dann jemand sagt, ja, okay, dann mach halt. Ist ja schon richtig nice, da dann die Möglichkeit zu bekommen.
Ja, ich muss sagen, fand ich auch richtig cool. Also es hat mir auch richtig viel Spaß gemacht. Das hat auch echt, manchmal denke ich mir auch noch so, das waren echt gute Zeiten, hätte ich auch mal wieder Bock. Aber ich finde halt auch, wenn man einmal so diesen Switch geschafft hat, so geht es mir zumindest bei den darauffolgenden Themen auch, habe ich dann halt einfach im Kreditgeschäft angefangen, hatte ich jetzt auch nicht so viel Ahnung. Also ich finde, man wächst auch mit den Aufgaben. Man muss halt dann so, sag ich mal, so immer wieder ein bisschen Inselwissen verlassen und immer wieder neu starten. Aber ich finde es total spannend und ehrlich gesagt sehe ich das schon so mittlerweile. So ein bisschen als mein Asset, dass ich sehr wandelbar bin. Also, dass ich mich eigentlich auf neue Situationen einlassen kann. Und wenn ich auch zu Beginn sage, irgendwie nicht so mein Spezialthema, dann fuchse ich mich da halt rein. So. Und das finde ich ist für mich, mir hat es schon gezeigt, dass ich da manchmal mehr kann, als ich habe immer noch dieses Gefühl, ich brauche so Basics, damit ich mich sicher fühle, aber ich akzeptiere einfach, dass ich mich nicht sicher fühle und deswegen versuche ich es dann einfach weiter und denke mir, okay, kenne ich noch nicht, probiere ich.
Ja, ist eine mega gute Einstellung, würde ich mal sagen. Also zumindest was so Innovation angeht und auch so dieses sich selbst weiterentwickeln. Es ist ja im Endeffekt so eine Wachstumseinstellung.
Ja, doch. Und ich muss sagen, die hilft mir tatsächlich auch, mich immer wieder auf neue Sachen einzustellen. Also gerade weil auch das Thema, was ich aktuell betreue oder begleite, auch so vielfältig ist. Also es gibt aber immer noch manche Teile, von denen habe ich gefühlt noch nichts gehört, weil mein Team wirklich so total viel verschiedene Sachen macht, auch sehr kleinteilig zum Teil. Aber mit jedem neuen Problem oder mit jeder neuen Aufgabe tüftle ich mich dann da halt rein, dann weiß ich da wieder mehr und dann kommt halt die nächste Aufgabe. Und ich glaube, es ist okay zu wissen, was man nicht weiß, aber man muss dann überlegen, wie kriege ich denn diese Lücke geschlossen? Also erstmal, das habe ich auch am Anfang zu meinem Team gesagt, hey, ich bin kein Fachexperte, ihr seid die Pros. Ich komme quasi, um das von oben zu betrachten, ein bisschen zu strukturieren und euch zu helfen, sodass die Zahnräder besser funktionieren, aber am Ende seid ihr die Fachexperten. Und ich glaube, das mal so für sich mitzunehmen und dann zu lernen, der Fachexperte wieder zu werden, ist schon wichtig.
Das heißt, du würdest sagen, du hast dich dann auch in der Führungsrolle wieder in die fachlichen Sachen reingearbeitet?
Vereinzelt. Also ich finde, für jedes Thema geht es nicht, einfach aufgrund der Menge der Themen. Aber ich habe zum Beispiel Unterteams und ich versuche da schon, wenn wir ein Schwerpunktthema haben oder sage ich mal, was sehr brisant ist oder gerade wenn es um das Thema Optimierung geht, will ich schon immer noch die Quelle verstehen. Also ich wollte auch nie ein Chef sein, der nicht weiß, was seine Mitarbeiter tun. Also ich habe nicht die Erwartung an mich und ich hoffe, mein Team auch immer nicht, dass ich weiß, wie der letzte Klick geht, was genau wo im System erfährt. Aber ich will verstehen, wie der Prozess funktioniert, um auch das Problem zu verstehen oder auch die Lösung zu finden. Weil ich das echt immer, also in der Vergangenheit manchmal erlebe, dass du einen Chef hast, der dann fünfmal die gleiche Frage stellt und denkst so, hä, das ist so basic. Also du arbeitest jetzt seit 3 Jahren mit mir zusammen. Wäre gut, wenn du das vielleicht wüsstest, wann die unsere Cut-Zeiten oder ähnliches sind. Und es war schon für mich wichtig, dass ich, klar, meine Rolle ist nicht immer alles bis ins letzte Mühe zu verstehen und ich muss es auch nach oben, sage ich mal, transportieren. Aber für mich hilft mir das total, wenn ich es verstanden habe. Deswegen ein Beispielfall oder mal auch wirklich mal für so ein Problemteam dazusitzen, mal eine Stunde und gucken, ah, so geht es, da gehen die Daten irgendwie hops oder da fehlt was oder da haben wir einen Medienbruch, da können wir vielleicht automatisieren. Das finde ich schon wichtig.
Ja, ich finde, das ist eine gute Formulierung auf jeden Fall und eine gute Balance, ne? Also, dass man jetzt nicht unbedingt der ist, der bis ins kleinste Detail alles können und wissen und selber machen kann. Aber diesen Überblick, um den überhaupt haben zu können, brauchst du natürlich ein gewisses Wissen und ein gewisses Verständnis. Aber das muss man halt, glaube ich, für welchen Bereich auch immer man verantwortlich ist, halt so die Balance finden, wo ist so meine goldene Mitte zwischen ich weiß genug und ich weiß zu viel quasi.
Absolut. Und ich muss sagen, gerade am Anfang, finde ich, ist es ja so viel, was man nicht weiß. So ging es mir zumindest. Und da ist es dann schon, finde ich, manchmal so frustrierend, weil man sich denkt, oh nein, ich habe jetzt so viel Verantwortung neu dazu bekommen. Ich muss das ja irgendwie wissen. Meine Stellenbeschreibung beinhaltet, ich bin dafür verantwortlich. Und da habe ich schon echt früh gelernt, einfach weil es so vielfältige Themen sind, dann auch immer kurz mehr so ein zu überlegen, was ist denn meine Idee oder was glaube ich ist die Lösung oder wie würde ich es zusammenfassen, um das dann mit meinen Experten nochmal zu besprechen, dass ich dann einfach sage, hey, ich habe folgende Idee für eine Automatisierung oder für eine Optimierung. Bin ich auf der richtigen Spur? Gib mir mal Feedback und wenn dann alle sagen, quasi Check funktioniert, dann können wir im Detail weiterarbeiten, aber manchmal kann es dann auch sein, dass sie sagen, ah, da haben wir irgendwie einen Fallstrick übersehen und müssen nochmal auf Start quasi. Und das finde ich schon wichtig, auch frühzeitig dann zu sagen, ich habe das nicht zu Ende getüftelt, sondern mal zwischendurch nochmal zu sagen, hey Leute, sind wir gerade auf dem richtigen Weg? Ich habe da zwar eine Idee, aber die muss auch also quasi in der Praxis oder auch in der Produktion funktionieren. Bloß weil die auf dem Papier gut aussieht, hat die halt noch nichts bewirkt in dem Sinne.
Ja, mega wichtig. Ja, voll. Da auch diesen Connect immer beizubehalten zum Team und immer diesen, wie du sagst, diesen iterativen Prozess im Prinzip zu machen.
Ja, der hilft mir tatsächlich schon, weil sonst hätte ich immer das Gefühl, ich müsste Fachexperte sein und das kann ich nicht leisten.
Ja.
Also
Und im Endeffekt ist es ja auch gar nicht dein Job, ne?
eben, ich halte so die Fäden zusammen, ich gucke immer, dass, sage ich mal, alles funktioniert, dass wir vielleicht das Gesamtbild nicht verlieren oder Schnittstellen, aber ich kann nicht jeden einzelnen Fall oder jeden einzelnen Kunden quasi bis ins Detail kennen. Das ist utopisch.
Ja, voll. Weißt du noch, weil wir es jetzt davon hatten, wie viele Sachen du so gewechselt hast, wann so bei dir vielleicht die Idee hochkam, in die Führung zu gehen?
Tatsächlich erstmal gar nicht. Ich würde nicht sagen, dass die proaktiv entstanden ist, ehrlich gesagt, sondern quasi auf meiner alten Admin-Stelle habe ich mal unsere Teamleiter angesprochen, ob ich mir das vorstellen könnte in Richtung Talentprogramm. Da gibt es bei uns quasi interne Programme, aber gar nicht mit einem Schwerpunkt auf Führung, sondern es gibt verschiedene, sage ich mal, Wege, die man gehen kann. Und dann dachte ich mir, komm, jetzt ist schon irgendwie ein Punkt erreicht, wo ich mal wieder was Neues machen könnte, weil ich schon vom Typ her, ich brauche so alle 3 Jahre irgendwas Neues. Das muss nicht auf dem Papier eine Stelle sein, aber es muss irgendwie für mich eine spürbare Veränderung haben, sonst ist schnell so dieser monotone Zustand erreicht. Das kann ein Projekt sein oder sowas, aber ich brauche irgendwie was, damit ich in Bewegung bleibe. Und darüber kam ich dann quasi in das Talentprogramm und dann erst habe ich mich da ein bisschen gesträubt, muss ich ehrlich zugeben, aber irgendwann dachte ich mir so gut, was die anderen können, kann ich eigentlich auch. Also ich habe dann so ein bisschen so auf so mein Ego selber gestreichelt und dachte mir gut, es gibt da schon ein paar Führungskräfte, an denen ich mich orientieren könnte, wo ich sage, das gefällt mir, was die machen oder wie die das machen. Und bei anderen dachte ich mir so, also das erlebt man ja im täglichen Alltag so, das hätte ich vielleicht anders gemacht. Und dann dachte ich mir, gut, wenn du immer nur Ideen hast, wie man was anders machen kann, dann tu es auch. Dann dachte ich mir, gut, dieses mal schimpfen oder so ist ja nicht die Lösung, sondern dann versuch selber besser zu sein als Führungskraft oder versuch dich, sag ich mal, in die Richtung zu verändern, die du erstrebenswert findest. Also es ist ja auch immer so eine sehr persönliche Wahrnehmung. Und dann dachte ich mir schon, ich probiere das jetzt einfach mal. Auch so dieses, wenn es halt nicht klappt, gut, was soll passieren?
Ja.
Dann mache ich halt vielleicht wieder quasi eine Referentenstelle oder irgendwas. Also ich glaube, es ist halt in so einem großen Konzern, fand ich das auch, hatte ich jetzt nie die Angst, dass wenn ich das jetzt nicht gut mache, dass ich dann jetzt abgeschrieben werde oder einen neuen Job sofort suchen muss. Also ich hatte schon das Gefühl durch mein Umfeld, dass ich mich auch mal ausprobieren darf. Und das fand ich schon wichtig als Basis.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist schon richtig gut, quasi, dass man diese Sicherheit hat, weil ich kenne auch Stories, wo die Leute dann in der Führung waren, da wieder weg wollten und es ihnen quasi gar nicht ermöglicht wurde, so. Also entweder du machst weiter oder du musst gehen, quasi. Oder auch so dieses innere Ding. Also das ist jetzt natürlich immer eine sehr persönliche Sache, so, warum will ich überhaupt Führungskraft werden? Und wenn ich es mal gemacht habe, erlaube ich mir dann selbst zu sagen, nee, das ist es nicht. Ich gehe jetzt wieder einen Schritt zurück in Anführungszeichen und sich das selbst zu erlauben, zu sagen, jetzt ist es das nicht oder in dem Umfeld war es das nicht oder es ist vielleicht auch gar nichts für mich und das dann nicht gleichzeitig als Scheitern oder sowas wahrzunehmen, sondern zu sagen, ich habe es halt einfach mal ausprobiert und es ist halt nicht meins und es ist vollkommen fein und ich kann jetzt auch wieder was anderes machen.
Ich muss sagen, wie es in der Realität nachher ausgesehen hätte, kann ich dir auch nicht sagen. Aber das Gefühl habe ich mir so mitgenommen. Ich habe schon auch immer geguckt, so, also quasi auch für das Thema, als ich mir Gedanken gemacht habe, wie gehe ich in die Führung, habe ich schon versucht, sage ich mal, Verbündete in mein Boot zu holen. Also ich habe eine ganz fantastische Mentorin bei uns und die hat mich auch quasi, sage ich mal, auf das Thema ein bisschen vorbereitet und hat auch so ein bisschen mit mir das Thema Stärke und Motivation ausgearbeitet. So, was ist mein Motivator überhaupt, um Führungskraft zu sein, nur damit ich das gemacht habe? Ist an einem schlechten Tag nicht genug, weil es kommen die Tage, wo du dann da sitzt und dir denkst, oh Gott, was mache ich hier? Und dann einfach nur zu sagen, ja, ich weiß nicht, ich wollte mehr Geld und längere Arbeitszeiten, das sind, glaube ich, nicht das, was mich antreibt. Und das habe ich mir schon persönlich für mich sehr mitgenommen, dass ich das Thema Führung ego befreit machen möchte. Also, dass ich nicht mein Ego und nachher vielleicht ein Scheitern auf mich als Person beziehe, sondern dass ich einfach sage, ich probiere das jetzt aus. Und es ist ja völlig okay. Es ist mein Job, also ich kriege dafür Geld. Das heißt, er kann auch mal vielleicht nicht so viel Spaß machen, aber in Summe, was motiviert mich? Und wenn das alles nicht gegeben ist und es nachher also für mich gar keinen Mehrwert bringt, für mich als Mensch und in meinem Job, dann ist das halt nicht die richtige Aufgabe für mich. Und dann bin ich halt vielleicht an der Stelle falsch, aber halt nicht in Summe irgendwie falsch im Job. Das habe ich mir schon so ein bisschen meinem quasi Laufzettel mitgenommen, weil mir das super wichtig war, weil ich schon auch Angst hatte vor dem Scheitern, aber ich wollte auch mich davon nicht abhalten lassen. Das war so ein bisschen so, ja, ich war da schon auch im Zwiespalt, muss ich sagen, weil ich es nicht geplant hatte.
Ja. Wie viel Zeit ist denn da vergangen zwischen willst du in das Talentprogramm und hier ist dein Team?
Ein halbes Jahr.
Oh, krass, ja.
Ja, also schon recht schnell.
Und in der Zeit hast du dann mit der Mentorin zusammengearbeitet? Okay.
Ja, also ich habe tatsächlich auch über. Das fand ich zum Beispiel sehr hilfreich. Ich habe einfach in meinem Umfeld geguckt, was sind so interessante Personen, wo habe ich das Gefühl, da passt jemand zu meinen Werten oder auch zu den Dingen, die mir wichtig sind. Und ich hatte die Kollegin tatsächlich, jetzt arbeite ich sehr eng mit ihr zusammen mittlerweile, aber damals war sie noch eine Kollegin aus einem anderen Bereich. Ich hatte gar keinen Bezug zu ihr. Und ich hatte sie mal in irgendeinem Termin gesehen und da ging es irgendwie um das Thema Frauen und quasi Frauenquote. Und sie hatte da so ein cooles Statement abgegeben und dann dachte ich mir einfach, ich schreibe die jetzt einfach an. Die ist so irgendwie ganz anders als ich. Und ist da so voll auf die Fresse. Das würde mir manchmal nicht schaden. Ich schreibe die jetzt einfach an.
Stark.
Und irgendwie habe ich dann mit ihr beim Mittagessen auch so über diesen Struggle gesprochen und dass ich das voll cool fand, wie sie das so positioniert hat. Und dann hat sie gesagt, komm, dann arbeiten wir da einfach dran. Und das fand ich schon gut. Also ich habe schon immer geguckt, wo gibt es denn Leute, die mir vielleicht helfen können. Auch wenn der Weg so ein bisschen unklar ist und auch so liegt mir das, dass ich da einfach, sage ich mal, Verbündete in mein Boot hole, die es mir leichter machen. Oder die auch mal sagen, du kriegst das hin.
Ja, richtig stark. Auch dann da drauf zuzugehen und zu sagen, so, ich kenne die nicht, aber ich fand die cool, also willst du meine Freundin sein?
Ja, aber ich finde, glaube ich, manchmal, also ich glaube, Männer machen das echt, also mir geht es gar nicht um dieses Männer-Frau, aber ich glaube, manchmal, Jungs sind da cooler und ich dachte mir erst so, eigentlich sagen wir immer, Frauen sollen Frauen supporten und dann habe ich nicht mal, kann ich nicht mal sagen, die macht das cool, also dachte ich mir, komm, reiß dich jetzt zusammen. Das ist, wenn sie deine Mail ignoriert, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Sie weiß es und du weißt es, so.
Ja, ist so.
Also peinlicher als das kann es ja gar nicht werden.
Ja, und meistens ist es ja so, vor allem wenn es jemand ist, den man schon in irgendeinem Termin zu dem Thema gesehen hat, die freuen sich ja meistens total, andere Leute dabei zu unterstützen,
Ja.
wenn es eh ein Thema ist, das sie offensichtlich auch interessiert.
So, absolut. Und so war es dann auch. Sie hat gesagt, klar, habe ich total Bock. Und dann haben wir darüber gesprochen. Also, du, sollen wir ein bisschen so ins Coaching gehen? Soll ich dir einfach ein bisschen helfen? Und dann dachte ich mir, cool.
Ja, nice.
Also, das muss ich sagen, war echt bisher, also fand ich einen Jackpot, Leute zu finden, die dich unterstützen und die auch mal sagen, hey, das läuft noch nicht ganz rund, guck dann nochmal, dass du dich da vielleicht entwickelst, aber die auch sagen, hey, hier sind deine Stärken, auch wenn sich's heute nicht so anfühlt, das sind deine Stärken, halte ich daran fest. So, das finde ich schon wichtig.
Ja, cool. Hattest du dann noch mehr Leute in der Zeit, die du dir gesucht hast?
Ja, ich hatte tatsächlich noch meinen Teamleiter, der hat mich sehr aktiv begleitet, weil der auch so meinen inneren Struggle gesehen hat, dass ich mir nicht sicher bin, ist das mein Ding. Und ja, ich muss sagen, ich habe auch ein paar, also vom Netzwerk her auch viele Freunde oder halt auch Kollegen oder auch aus alten Stellen. Und ich habe da schon immer versucht, die Leute, wo ich immer fand, egal ob Führung oder nicht, die einen guten Job machen. Wo ich das Gefühl habe, wenn ich mit denen zusammenarbeite, würde ich sagen, ja, das ist eine gute, dass ich mich mit denen zusammenschließe und mit denen auch mal brainstorme und sage, hey, ich habe da folgendes Problem, wie würdest du da rangehen? Oder da tue ich mir gerade ein bisschen schwer. Und dann, das sind so ein bisschen ein Austausch, so diese kollegiale Beratung finde ich einfach voll wichtig, weil.
Ja.
Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber manchmal ist es ja schon so, wenn ich zum Beispiel mit nach Hause gehe und das mit meinem Papa besprechen will, der kann mir wirklich gar nicht helfen. Weil der versteht überhaupt nicht, in welchem Umfeld bin ich. Der sagt dann immer, ist gar nicht so schlimm. Machst du schon, Schatzi? So ungefähr. Und meint es auch gut. Aber ich glaube, es ist auch so Typsache. Mein Bruder ist zum Beispiel sehr rational, den kann ich zum Beispiel auch immer sehr gut fragen. Oder mein Freund. Aber ja, das ist echt, finde ich, manchmal schwierig, da Leute zu finden, die dann auch einem quasi in diesem Kontext, also Arbeitsumfeld, da auch gute Tipps geben können.
Ja, voll. Braucht ja auch jemanden, dem man auf Augenhöhe begegnen kann, der aber dazu auch was beitragen kann, dem man auch vertraut, wo man dann entsprechende Beziehungen schon aufgebaut hat oder so. Ja, voll gut. Suchst du dir die Leute dann basierend auf den Themen aus, um die es geht?
Nein, manchmal ja, tatsächlich. Also ich nehme mir auch immer vor, so ein Mittagessen in der Woche. Jetzt, ich arbeite zum Beispiel viel vor Ort, aber auch remote. Ich versuche immer einen Netzwerktermin einzubauen. Das ist so eine goldene Regel bei mir, die habe ich mir mal von einem Kollegen geklaut. Deswegen gar nicht meine Idee, aber dass man, weil mir liegt es nicht, ich bin nicht so ein guter Netzwerker. Aber dass ich mir das vornehme, okay, ich mag das nicht, aber einmal die Woche ziehe ich das durch. Dafür darf ich die anderen vier Mittagessen chillen oder einfach meine Pause genießen. Aber einer ist Netzwerk und darüber lernt man dann schon interessante Leute kennen, finde ich. Auch wenn man mal sagt, hey, gerade wenn man vielleicht so Mentoren hat, hey, kannst du mir vielleicht auch dein Netzwerk bereitstellen, dass die dich vielleicht mal mitnehmen? Weil man ist ja sonst so in seinem eigenen Teil und dann hilft es vielleicht schon mal, wen anders zu sehen und zu hören.
Ja, richtig gut.
Also es ist sehr themenbezogen, muss ich sagen. Und ich finde, es hilft halt immer die, je nachdem, wie groß die Firma ist, in der man arbeitet oder so, jede Firma hat ja so ihre eigene DNA. Und da so ein bisschen reinzuschnuppern, deswegen finde ich auch, können immer die Leute da viel helfen.
Ja, das stimmt. Ja. Oder auch eben so, wie du vorhin gesagt hast, die tritt auf eine Art und Weise auf, die ich total toll finde, wovon ich mir was abgucken will. Also rede ich mal mit der so.
Ja, also schon auch dieses, was finde ich bei anderen gut? Also egal, ob das die Arbeitsleistung ist oder das Wissen, also es kann ja auch mal ein richtiger Fachwissen, also so ein super Spezialist, so akribisch, und ich bin dann vielleicht manchmal so 80-20, sich mit dem zusammenzutun, also einfach zu gucken, was habe ich vielleicht nicht und was hat der andere, was ich gern hätte oder wo ich noch was lernen kann.
Ja, total. Richtig wichtig.
Und ich finde, es macht auch immer Spaß. Also man lernt da viel Neues über sich und auch über die anderen, finde ich.
Ja, das stimmt. Und auch durch die anderen ganz viel. Ich finde es interessant, dass du sagst, du bist nicht so gut im Netzwerken und haust hier lauter Netzwerktipps raus. Und ich denke mir schon die ganze Zeit, boah, die ist ja richtig stark im Netzwerken. Und dann so, ja, ich bin nicht so gut im Netzwerken.
Tatsächlich würde ich das auch nicht sagen. Ich glaube, auch von außen betrachtet sieht es vielleicht so aus. Aber ich glaube, es ist schon so diese, es gibt ja so Sachen, die kann man vielleicht gut, aber man macht die trotzdem nicht gerne. Und das ist Netzwerken für mich. Wenn ich das muss, mag ich das gar nicht. Aber so, wenn du jetzt irgendwie durch die Arbeit irgendwie eine Veranstaltung hast und da triffst du ein paar Kollegen, dann kommst du mit dir. Das ist, finde ich, was Lockeres. Aber wenn du so musst, finde ich das richtig schwierig. Und ich habe da einen sehr, sehr guten Freund, der macht das super. Der wohnt in Hamburg und der geht immer auf so Veranstaltungen und lernt Leute kennen. Und der nimmt sich immer vor, ich gehe heute Abend nicht ohne drei Kontakte hier weg. Und das ist ja für mich ein Albtraum. Und deswegen haben wir das so für mich tranchiert in diese kleinen Tasks.
Die einmal die Woche im Mittagessen.
Genau, das hilft mir tatsächlich.
Richtig schön umgesetzt, würde ich sagen.
Ich bin ein guter Schüler.
Wie alt warst du denn dann eigentlich, als du die erste Führungsposition angetreten bist?
Muss jetzt gerade überlegen. 30? Ich glaube, ich war 30, ja. Also noch nicht ganz so jung, würde ich sagen.
Ja, aber trotzdem, also.
Also ich muss sagen, im Durchschnitt würde ich sagen, für zumindest bei uns eher jünger, definitiv.
Weil die meisten die Ausbildung machen, oder?
Nee, tatsächlich, ich glaube, bei uns Führung hängt auch meistens entweder zumindest irgendeine Weiterbildung auch nach der Ausbildung. Also entweder hat man ein Studium meistens oder wenn man die Ausbildung gemacht hat, muss man diverse Weiterbildungen machen Richtung Betrieb, sodass man so eine gewisse, sage ich mal, Grundqualifikation erreicht hat. Und das dauert natürlich auch seine Zeit. Also es gibt dann natürlich Leute, die machen das so, sage ich mal, zack, 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 eins nach dem anderen. Ich hatte da eher mal ein paar Breaks, deswegen, und habe es auch vielleicht nicht so fokussiert. Also ich glaube, hätte ich es fokussiert, wäre es vielleicht auch früher möglich gewesen. Aber dadurch, dass ich ja mich habe da ein bisschen treiben lassen, um ehrlich zu sein, habe ich schon auch ein bisschen gebraucht.
Aber dein Fokus war ja auch ein anderer. Also
Genau.
du bist ja nicht reingestartet und hast gesagt, ich will Führungskraft werden, also muss ich ABC dafür tun,
Genau.
sondern du hast gesagt, ich will mich hier ausprobieren und dann ist plötzlich eine Führungsposition dabei um die Ecke gekommen.
Genau, deswegen.
Wie war denn dann damals so in deiner ersten Position, was war denn da so deine größten Herausforderungen?
Also, oh, glaub ich, vielleicht verschiedene Baustellen. Eine Sache fand ich, du hast eine ganz andere Tagesstruktur. Also du koordinierst ja zum Teil in deinem Team mehr. Klar, die sind dann auch eigenverantwortlich unterwegs. Also gerade im Vergleich zu meinem vorherigen Job, da hatte ich meine Aufgaben und die habe ich für mich eigenverantwortlich abgearbeitet. Und wenn ich dann meine 12 Codes gemacht habe, konnte ich mir auf die Schulter klopfen und sagen, yes, war ein guter Tag. Fand ich als Führungskraft eine super Veränderung, irgendwo seine Erfolge rauszuziehen und nach so einem Tag mit Meetings, wo jetzt auch nicht jedes Mal, sage ich mal, was ganz Neues bei rumkommt. Also man hat seine regelmäßigen Jobfixe mit den Kolleginnen und Kollegen oder mit den Chefs. Aber du hast ja auch manchmal so Termine, wo jetzt nicht eine neue Raketenwissenschaft geschaffen worden ist, muss man ja sagen. Und da irgendwie trotzdem mal so nach einem langen Tag zu sagen, also es lief gut, war ein guter Tag. Obwohl du irgendwie nichts von deiner Liste vielleicht wegbekommen hast oder auch nicht sagen kannst, dass das jetzt erledigt. Weil ich finde, viele Aufgaben sind entweder langfristig oder konzeptioneller Art. Das heißt, du sitzt da länger dran, du hast selten einen Task, so ging es zumindest mir, wo du jetzt sagst, oh, ich saß da 2 Stunden und jetzt zack. Und davor habe ich ja schon Mengengeschäft gemacht, egal ob das jetzt, sage ich mal, technischer Natur ist oder Kunden abwickeln. Es war schon Mengengeschäft. Das fand ich super schwierig und ich fand auch super schwierig, nicht mehr Teil des Teams zu sein.
Ja.
Weil zum Beispiel jetzt in meiner Teamstruktur, die waren größtenteils älter als ich. Und jetzt komme ich da so als Youngster. Also man hat schon gemerkt, dass sie sich dachten, wir warten jetzt mal ab, was die Kleine da macht, so ungefähr. Ich glaube auch nicht mal so böse, aber natürlich so gespannt. So, ich glaube, einer hat auch mal gesagt, so an ihr sind schon einige Führungskräfte vorbeigegangen. Also ich bin dann wahrscheinlich die Nächste. Also die sind ja auch sehr entspannt. Die stresst das ja alles nicht. Aber dann kommt man da, ist so super aufgeregt und für mich ist es eine neue Führungsrolle und dann gehört man nicht irgendwie zu so einem Team richtig dazu. Also man ist ja jetzt auf einmal irgendwie Chef und man muss auch damit rechnen, dass nicht alles, was ich mache, gut gefunden wird oder dass dann vielleicht eine gute Kollegin sagt, ah, das wird schon wieder. Sondern im Zweifel sitzt du kurz mal alleine an deinem Schreibtisch und denkst dir, oh mein Gott, ist der Termin wirklich so gelaufen? Was mache ich jetzt?
Ja.
Ich finde, man hat ja dann auch unterschiedliche Charaktere im Team und die muss man ja auch erstmal kennenlernen. Und der eine liegt einem vielleicht besonders gut und der andere ist vielleicht mal kurz impulsiv und zündet eine Bombe und dann steht man da und denkt sich, oh Gott, wie ist das passiert? So, ich habe A gesagt und was völlig anderes ist passiert. Wie kam es dazu?
Ja.
Also, es waren nicht die schwierigsten Punkte tatsächlich.
Ja. Warst du selber vorher in dem Team tätig?
Nein, nein, gar nicht. Also, ich war in einem komplett anderen Bereich. Also, es war für mich total neu.
Okay.
Also, das Thema, das Team, im Prinzip alles.
Wie bist du dann damit umgegangen?
Also ich muss sagen, jetzt bei der zweiten, jetzt bei der Gruppenleitung habe ich, glaube ich, viele Sachen besser gemacht. Also man lernt auch immer dazu. Ich habe versucht, offen mit den Karten zu spielen. Ich glaube, es ist generell so meine Strategie zu sagen, hey, ich bin jetzt neu, Im Zweifel weiß ich auch noch nicht so viel. Ich werde mich bemühen, da reinzukommen. Ich bin auf eure Hilfe angewiesen und gebt mir auch die Chance, mal mich auszuprobieren. Das ist meine erste Führungsrolle oder meine Führungsrolle. Schon so ein bisschen, sage ich mal, Fair Play zu sein und zu sagen, hey, ja, also ich fand diese so im Sinne von, ich kann jetzt alles, hier bin ich, der neue Chef, fand ich schwierig. Das ist mir tatsächlich nicht leicht gefallen. Deswegen habe ich einfach versucht, offen und ehrlich zu sein, mich auch als Mensch zu zeigen und auch zu zeigen, hey, auch bei mir läuft mal was gut oder nicht gut. Was habe ich vorher gemacht? Das war was ganz anderes, Leute. Jetzt bin ich da quasi bei euch im Teamlead und jetzt rauchen wir uns da irgendwie zusammen. So. Und ich bin auch auf Feedback angewiesen. Also ich glaube, das habe ich sehr früh gesagt. Im Zweifel gebt mir Feedback, wenn was nicht klappt, statt euch einfach zu beschweren, weil nur so kann ich Sachen verändern oder besser machen oder entscheiden, ob ich sie anders machen möchte.
Haben Sie das dann auch gemacht?
Tatsächlich, ja. Und das war manchmal sehr hart.
Ja.
Ja, also wenn da auf einmal ein Kollege oder eine Kollegin kommt und sagt, hey, das war jetzt richtiger Müll, den du hier produziert hast, dann sitzt man auch erstmal da und denkt sich, nee, so schlimm war es doch hoffentlich nicht. Und dann stehst du fest, doch, war doch richtiger Müll. Also ja, manchmal hat man da, also denkt man sich, okay, ich habe es verstanden oder ich habe die Auswirkungen vollumfänglich erfasst. Und trotzdem muss man mal eine extra Schlaufe machen und die tut dann echt weh am Anfang. So ging es mir zumindest.
Ja, glaube ich. Weil, also es kommt natürlich A, auch ein bisschen drauf an, wie wurde das Feedback transportiert, ne?
Natürlich.
Und wie ist man so als Typ? Nimmt man generell so Sachen sehr persönlich von Anfang an schon und sagt, oh mein Gott, ich kann gar nichts, wenn man irgendwann quasi ein bisschen kritisches Feedback bekommt? Oder inwiefern bin ich sowieso schon jemand, der damit relativ gut umgehen kann? Spielt dann natürlich auch noch mit rein. Und wie wohlwollend war das Feedback gemeint, ne?
Die gute Nachricht ist, also ich fand es zwar immer wohlwollend gemeint, aber natürlich ist die Art und Weise, wie es jemand transportiert, immer sehr unterschiedlich. Ich glaube, da bin ich auch schon auch durch eine spannende Schule gegangen. Würde ich aber auch so nicht an, also fand ich gut, aber ich glaube, das ist auch so Typsache. Ich tue mir an sich, glaube ich, jetzt würde meine Familie wahrscheinlich sagen, oder mein Partner, bei der Arbeit tue ich mir mit Kritik richtig leicht. privat vielleicht nicht so. Nee, aber ich glaube, an sich nehme ich das schon an. Aber ich bin gerade am Anfang in so einer Zeit, wo man so ein bisschen unsicher ist in der neuen Rolle und sich auch selber erstmal finden muss und auch rausfinden muss, was für eine Art von Chef möchte ich denn sein und was funktioniert für mich und was funktioniert nicht für mich. Weil natürlich sagt man, also ich habe mir nie vorgenommen, so ein autoritärer Chef zu sein, aber manchmal brauche ich das. Manchmal muss ich sagen, hey, jetzt gehen wir geradeaus, mir egal, ob ihr es gut findet oder nicht, wir ziehen jetzt durch. Und das so für mich zu üben und zu überlegen, wann brauche ich was, so ein bisschen dieses Situative führen, das war für mich total wichtig, das rauszufinden. Ja, am Anfang tut es halt trotzdem weh,
Ja, klar.
weil man sich eben gerade noch findet. Jetzt kann ich vielleicht bei manchen Sachen leichter sagen, danke und abhaken und sagen, gut, ich würde es wieder so tun. In der Situation, zu dem Zeitpunkt mit dem Wissen, was ich hatte, würde ich es wieder tun. Aber am Anfang war das so, oh Gott, was ist, wenn ich das wieder falsch mache oder was ist, wenn ich noch was falsch gemacht habe? Also ich fand, so ein bisschen Panik gehört, hat bei mir schon dazu gehört. Dass ich mir kurz dachte, so, oh weh, so bis die Bausteine so langsam zusammenkommen, man sich das Ausmaß vorstellen kann oder überlegen kann, was würde ich denn anders tun?
Ja, voll.
Weil an sich tut es schon weh.
Plus, du bist natürlich auch noch in einer Situation gewesen, wo dir von dem Team, zumindest was du gesagt hast, jetzt suggeriert wurde, du musst dich jetzt beweisen. Und wenn die dann 3 Tage später um die Ecke kommen und sagen, du hast jetzt halt richtig Mist gemacht, ne? Und du sitzt da so, hab ich wirklich?
Ja, so, also innerlich ja. Also ich habe wirklich dann voll oft versucht, einfach nur das so anzunehmen und mir anzuhören und sagen, okay, ich mache mir da mal Gedanken, damit die ja nicht meine Panik mitbekommen. Weil du willst ja dann auch nicht da sitzen und der Eumel sein, der dann sagt, oh Gott, was habe ich hier getan oder so. Ich wollte seriös wirken und sagen, ich atme erstmal durch. Aber ganz ehrlich, ich habe auch sicherlich immer eine Freundin angerufen und gesagt, oh Gott, du wirst nicht glauben, was passiert. Das lief gar nicht heute. So, und die sagt dann erstmal atme tief durch, neuer Tag, neues Glück und dann eben nochmal.
Ja, aber voll wichtig dann auch dieses Support-System zu haben, ne? Jemanden zu wissen, wen ich da jetzt anrufen kann, der mir da jetzt kurz durch diesen emotionalen Sturm durchhilft und dann ist wieder alles in Ordnung. Aber auch so, ja, ist auf jeden Fall eine schwierige Situation am Anfang. Definitiv.
Ja, weil ich finde halt, und da kann ich dieses nicht Teil des Teams sein. Also wie, sowohl bei meiner ersten Führungsrolle als auch jetzt habe ich ganz fantastische Teammitglieder, das muss ich wirklich sagen. Aber du bist trotzdem irgendwie Chef und das weißt du, die anderen wissen es auch. Und in einer guten Situation seid ihr auch vielleicht ein gutes Team, aber es ist auch manchmal so, dass die dann sagen, hey, finde ich nicht cool. Und da dann eben irgendwie auch mal wen zu haben im Backup, der nicht im Team ist, wo man einfach mal kurz hingehen und sagen kann, oh Gott, das liefert richtig Kacke. Das finde ich hilft, also hat mir so emotional schon sehr geholfen, weil ich das nicht intim möchte. Es gibt natürlich Probleme, die besprechen wir auch heute noch, aber es gibt auch manche Sachen, die regen mich so auf, da muss ich erstmal kurz rausgehen und Das bespreche ich dann nicht mit meinen Teammitgliedern, weil ich finde, es ist nicht immer ihre Aufgabe zu sehen, dass ich vielleicht die Fassung verliere. Manchmal passiert das sicherlich, dass ich mir kurz denke, so, was für eine Scheiße oder was für ein blöder Termin. Und dann schimpfen wir darüber. Aber es gibt manche Situationen, die kann ich nicht mit dem Team teilen.
Ja.
Und es gibt auch Sachen, die auch nur auf meiner Ebene dann bekannt sind oder ähnliches, die kann ich einfach nicht teilen. Und diese Grenze, die tut am Anfang schon weh.
Ja.
Also hat mir zumindest weh getan. Ich glaube, manche können damit besser umgehen, aber das war für mich schon ungewohnt.
Ja, kann ich aber voll gut nachvollziehen auch. Ist auch eine schwierige Situation. Hast du diese ganzen Sachen, die du jetzt meintest, so dieses situative Führen und wie gehe ich mit Feedback um und so Sachen, waren das alles Sachen, die du in dem Talentprogramm lernen konntest oder intern gelernt hast, also ohne da jetzt irgendwelche Firmengeheimnisse auszuplaudern?
Ich würde sagen, teils, teils. Also ich glaube, ein Teil ist schon im Talentprogramm mit dabei gewesen, aber manches auch eben über die Mentoren oder auch über dieses, was ist so meine Motivation, was ist mir wichtig, wie möchte ich als Führungskraft sein, auch so ein bisschen, sage ich mal, so eigene Konzeptarbeit, auch mit der Mentorin, wenn die dann sagt, ja, okay, bist du jetzt eher so ein strenger Chef, dann dachte ich mir so, nee, aber was für ein Chef, also zu überlegen, wie möchte ich meine Werte oder die Sachen, die mir wichtig sind, auch in der Gruppe vertreten, wie möchte ich die damit steuern und was sind so meine Antreiber? Ich finde, dann merkt man schon, was ist mir wichtig und was ist dann vielleicht auch quasi für dieses situative Führen wichtig und auch üben.
Ja.
Also manchmal fällt man auch einfach auf die Schnauze und denkt sich, gut, jetzt dachte ich, jetzt hier muss ich besonders laut sein oder nicht laut im Sinne von, also energisch oder sage ich mal so. Und manchmal hätte es vielleicht dann doch ein sanfteres Wort getan, also da einfach so ein bisschen dein Gegenüber kennenlernen und auch so selber sich ein bisschen kennenlernen. Was liegt mir nicht?
Ja.
Also ich bin zum Beispiel nie jemand, der, sag ich mal, laut wird im Sinne, dass ich jetzt irgendwie schimpfe oder so, oder rumschrei, gar nicht. Aber ich bin schon jemand, der ganz klar sagt, was geht und was geht nicht. Und das muss auch der Gegenüber erstmal verkraften können. Wenn der Chef vorher nicht so war, ist das vielleicht ungewohnt. Aber mir ist schon wichtig, klare Grenzen abzustecken und zu sagen, okay, hier sind wir jetzt falsch abgewogen, wir gehen jetzt wieder auf den Startpunkt und jetzt versuchen wir es nochmal. Aber halt nicht dieses, oh, das war jetzt aber nicht so, sondern ich versuche da eigentlich schon recht klar zu sein. Das ist mir sehr wichtig.
Ja, klar ist aber ja nicht zwingend schlimm. Also klar ist ja prinzipiell immer der richtige Weg, weil nur mit Klarheit kannst du den Leuten ja auch wirklich was sagen. Du kannst ja klar in der Sache und trotzdem nett zu Menschen sein.
Genau.
Von dem her passt es ja.
Trifft es, glaube ich, sehr gut. Also einfach, dass du wirklich sagst, wo geht unser Weg hin, aber eben nicht den Mensch dahinter vergisst.
Ja, voll. Aber zu allen Sachen, die du jetzt gemeint hast, dieses Ausprobieren und so, braucht es ja eine Grundreflexion oder zumindest das Verständnis dafür, ich muss mir Gedanken oder ich sollte mir Gedanken dazu machen, wer möchte ich eigentlich als Führungskraft sein? Oder ich sollte mir Gedanken dazu machen, ob es vielleicht eine bessere Art und Weise gibt, mit dieser Situation umzugehen in Zukunft oder so. Und ich glaube, das haben definitiv nicht alle Menschen und auch nicht alle Führungskräfte. Von dem her finde ich, ist es schon mal richtig gut, so wie du gesagt hast, wenn man auch nur ansatzweise da so ein bisschen drüber nachdenkt, ne? Also schon allein so dieses Verständnis dafür zu haben, so ich gehe jetzt in die Situation und ich probiere das jetzt aus und das liegt mir und ich weiß, ich bin eher so und ich weiß, mein Gegenüber kommt damit aber nicht so gut klar, also probiere ich mal so ein bisschen hier was zu steuern oder da ein bisschen aufzupassen oder hier ein bisschen aufzupassen und dann zu reflektieren und zu sagen, okay, das hat gut funktioniert, das hat nicht so gut funktioniert. Das muss man ja auch können. Und so wie du das erzählst, hast du da schon auch eine Intuition dafür. Sicherlich habt ihr in dem Talentprogramm irgendwelche Tools dazu bekommen und viel Sprache und ein bisschen Theorie. Wie spreche ich darüber oder worum geht es hier eigentlich oder was ist es, was ich intuitiv vielleicht schon mache? So dieses situative Führen ist ja auch ein Oberbegriff, den man vielleicht vorher gemacht hat, aber noch nicht benennen konnte. Aber gleichzeitig braucht es halt so ein bisschen dieses Verständnis, beziehungsweise hast du das irgendwo mitgebracht und auch deine Mentorin offensichtlich verstanden, dass es sinnvoll ist, sich Gedanken darüber zu machen, warum man eigentlich führen möchte. Und ich glaube, das tun einfach viele nicht. Deswegen ist es mega wertvoll, dass du das direkt in der ersten, sogar schon vor der ersten Führungsrolle überhaupt gemacht hast oder machen durftest.
Ja, finde ich auch. Also ich glaube auch, das ist ein wichtiger Punkt tatsächlich. Jetzt nicht, weil ich den auch mache, sondern ich finde, in Summe ist, glaube ich, diese Reflexion schon super wichtig. Weil ich hatte schon manche Situationen, wo ich quasi, also gerade auch bei Leuten, wo ich mir dachte, okay, ich weiß, das ist immer ein schwieriges Gespräch, so ich ziehe jetzt meine virtuelle Rüstung an und stürze mich jetzt in den Kampf. Ich weiß, es wird hart und dann ist es gar nicht so schlimm geworden. Und dachte ich mir so, hä, was war denn diesmal anders als letztes Mal? Letztes Mal habe ich irgendwie eine Bombe gezündet, ohne zu wissen, was und wie. Und das finde ich schon wichtig, weil man lernt ja nie wirklich aus. Es sind immer unterschiedliche Menschen, es sind unterschiedliche Situationen, es sind unterschiedliche Themen. Und mir hat das schon super geholfen, weil ich auch einfach, also das ist auch so ein bisschen das Thema Motivator. Ich funktioniere total gut über Lob und Anerkennung. Also wenn jemand sagt, das hast du gut gemacht, dann ist das so, yes, das fühle ich. Das fühle ich und das brauche ich auch. Das heißt, wenn ich in einem Umfeld wäre, wo gar kein positives Feedback oder sowas ist, wäre das der falsche Ort für mich. Bedeutet aber auch, ich muss natürlich überlegen, wie ist das Umfeld, was ich gestalte? Und auch, wenn ich vielleicht kein Lob und Anerkennung bekomme oder zumindest Gefühl, habe ich vielleicht was noch nicht so gut gemacht. Also einfach zu sagen, hey, vielleicht geht's noch besser. Also gar nicht im Sinne von diesem Selbstzweifel, sondern einfach zu überlegen, hey, jetzt habe ich es linksrum gemacht, vielleicht probiere ich es doch nochmal rechtsrum, es könnte doch noch ein guter Weg sein. Und das finde ich schon wichtig, weil die Situationen verändern sich, die Mitarbeiter verändern sich. Und auch da kommen einfach immer wieder Momente auf, wo man so völlig plötzlich in einer Situation sieht und denkt sich, wow, krass, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass dieses Mitarbeitergespräch jetzt in so eine Richtung geht. Oder es wird vielleicht persönlicher oder so. Und da muss man schon immer mal so ein bisschen vorfühlen und überlegen, was würde ich vielleicht anders machen. Und ich muss sagen, ich habe schon ein, zwei Situationen gehabt, wo ich auch danach vielleicht mal zu einem Kollegen bin und gesagt habe, du, ich hätte mir da vielleicht mehr Zeit nehmen müssen oder ich habe das wohl nicht ganz erkannt, wie wichtig dir der Punkt war, sollen wir nochmal drüber reden in Ruhe jetzt. Weil so, wenn das so manchmal in dich reinarbeitet oder so, du so let it sink in, dann stellst du vielleicht fest, vielleicht war das doch nicht das beste Gespräch, was ich hier geführt habe. Und das ist schade, aber wichtig ist ja, dass ich es nächstes Mal besser mache, statt jetzt zu sagen, oh, das war jetzt blöd. Und vielleicht auch dem anderen zu suggerieren, ich habe gesehen, das war nicht optimal. Sollen wir uns nochmal zusammensetzen? Weil ich finde, der Faktor Mensch ist halt nicht unerheblich.
Nee, ist ja eigentlich das der größte Punkt an Führung überhaupt, wenn man es mal runterbricht.
Ja, tatsächlich, aber manchmal, wenn man sagt, also geht es mir, wenn ich in den Kalender oder so gucke, heißt da manchmal so wenig Mensch dazwischen oder auch manchmal der Austausch mit meinem Team und vor lauter Steuerung und Dashboards und Kennzahlen und all die Dinge, die man macht und Projekte, ist dann, obwohl, so wie du sagst, der Faktor Mensch super wichtig, ist es ja manchmal gar nicht so präsent. Und ich finde, das muss man sich immer wieder vor Augen führen, dass ich mit Menschen zusammenarbeite und nicht nur mein Dashboard zählt und meine Zielerreichung, sondern auch eben die Menschen dahinter
Ja.
und wie ich das mit denen erreiche.
Voll. Ja. Weil du gerade Dashboards etc. erwähnst und deinen Kalender versus den Mensch dahinter, wie sieht denn Führung bei dir im Alltag überhaupt aus?
Ja, ich muss sagen, da soll ich mal mein Team vielleicht nächstes Mal. Vielleicht nehme ich die Frage mal mit, Mona, und frage meine Mitarbeiter, wie sie das wahrnehmen. Tatsächlich sehr intuitiv. Also ich habe Regelformate. Mir ist immer wichtig, dass ich so einen Touchpoint mit meinen Mitarbeitern und mit meinem Team habe. Aber was ich nicht tue, ist überregulieren, wenn ich das Gefühl habe, es funktioniert. Also es sind alle eigenverantwortlich. Sowohl jetzt als auch im alten Team. Natürlich muss man manchmal, sage ich mal, nochmal die Leitplanken legen. Aber ich versuche nicht zu überregulieren und wirklich da, wo quasi meine Fähigkeit oder auch manchmal meine Schulterklappen, sage ich mal, am Ende funktioniert ja manche Sachen doch nur über Hierarchie. Schade, dass es manchmal so ist, aber eben, ich sage dann auch immer so, braucht ihr die? Also dann komme ich direkt in den Termin. Einfach so dieser allgemeine Austausch mal zu hören, wie geht's denen? Das mache ich, versuche ich immer vor Ort zu machen. Aber halt eben viele auch Regeltermine, dass wir einfach kurz mal uns morgens mal hören, gucken, was sind die Themen? Gibt's was Kritisches? Eskaliert gerade was? Gibt's irgendwas, was wir löschen müssen an Feuer? Nee, gibt's nicht. Gut, dann zieht sich jeder seine Aufträge und dann teilen wir das dann nochmal auf. Also eine Grundstruktur ist immer da. Ansonsten muss ich sagen, in meiner Rolle selber habe ich auch viel Sonderthemen, also so Projektleitungen, als auch irgendwie kriege ich immer spannende Sachen, wie jetzt zum Beispiel so eine Führungskräftetagung, die mit vorbereitet werden muss oder mal moderiert. Also es sind schon sehr vielseitig und deswegen geht da manchmal, sage ich mal, originär so dieses Team nicht unter, aber es nimmt, sage ich mal, an Schwerpunkt variiert. Also gucke ich immer, wie viel Schwerpunkt braucht mein Team gerade und wenn die mehr brauchen, setze ich darauf den Fokus. Aber das funktioniert halt auch nur durch den Austausch und, sage ich mal, auch so ehrlichen und konstruktiven Austausch. Und wenn die immer sagen, alles passt, und dann bricht nach einer Woche die Hölle über uns zusammen, funktioniert das ja auch nicht. Also ich muss, das sage ich zu meinen auch immer, wenn wir zum Beispiel stressige Zeiten haben, wie zum Beispiel Jahresendgeschäft oder so, sage ich so, gut, wenn die halbe Stunde am Morgen zu viel ist, dann seid ihr aber eigenverantwortlich auch dafür zuständig, dass wenn was brennt, dass ich in dem Moment eine Info kriege. Nicht um es zu überregulieren, sondern einfach, dass ich informiert bin, hier könnte vielleicht was schiefgehen. Das heißt, dieses Versprechen haben wir schon. Dass wir sagen, hey, selbst wenn wir uns jetzt nicht jeden Tag hören, lasst uns zumindest bei kritischen Themen im Gespräch bleiben. Und die wissen auch, würde ich behaupten, trotz vollem Kalender und Sonderthemen, dass wenn was ist, dass ich immer versuche, mir die Zeit zu nehmen. Also wenn jemand schreibt, hey, hast du heute 5 Minuten, dann versuche ich, die möglich zu machen. Egal wie. Einfach, weil ich denke, dadurch, dass es so viel, also doch eine größere Gruppe ist, so vielseitige Themen, kann ich nie gleich verteilt jedem 100% gerecht werden. Aber wenn dann jemand was braucht, möchte ich da schon aktiv helfen können. Und da gucke ich auch immer im Feedback, braucht es gerade mehr von mir, mehr Impulse oder mehr Steuerung oder auch Erreichbarkeit oder passt das gerade so?
Ja.
Das versuche ich schon immer abzufragen.
Ja. Wie hast du das etabliert, dass das so gut funktioniert?
Das war ein Auf und Ab. Also am Anfang habe ich erstmal die bestehenden Formate auch aus Vorgängerrollen übernommen und habe mir die erstmal angeguckt. Und ich habe auch zu Beginn gesagt, ich möchte nicht einfach nur verändern, damit ich verändert habe, egal ob das Prozesse oder sage ich mal Formate sind. Ich gucke mir das an und dann schaue ich, was brauche ich vielleicht und was braucht ihr. Und wir haben es dann jetzt schon auch in einem größeren Workshop gemacht, dass wir einfach geschaut haben, was ist so mein Zielbild, habe ich mir in der Vorbereitung überlegt, was bräuchte ich mehr oder weniger. Um dann aber auch in die Diskussion mit den Teams zu gehen, was funktioniert denn jetzt schon gut oder nicht? Und darüber sind wir dann auf diese Dailies gekommen. Und einmal in der Woche haben wir quasi einen längeren Austausch, wo ich wirklich, sage ich mal, auch allgemeine Themen anspreche. Wo ist der Status von gewissen Projekten? Haben wir allgemeine Themen? Gibt es irgendwie HR-Infos, die für alle relevant sind oder sowas? Sodass wir einfach die Informationen bündeln und halt nicht ständig irgendwelche langen Termine haben. Weil ich bin kein Fan von so Terminen, wo man dann drin sitzt, dann hält man 15 Minuten, obwohl man nur 30 Sekunden Thema gehabt hätte.
Ja.
Und das weiß mein Team auch. Also die wissen, wenn wir kein Thema mehr haben, dann endet der Termin halt einfach 20 Minuten eher. Ist okay, haben wir 20 Minuten gewonnen, die wir für was anderes nutzen können.
Ja.
Deswegen hinterfrage ich so Formate schon kritisch und gucke auch, was ist. Wir versuchen in kurzer Zeit viel abzuhaken und dann punktuell lieber einmal fokussiert zu sein als ständig. Und das Daily ist halt so ein kurzen Update. Was gibt es? Ist halt jemand krank, müssen wir irgendwas verschieben? Das ist halt, sag ich mal, so eine Grundstruktur. Aber sonst sind die da sehr echt super unterwegs. Also muss ich auch sagen, ist auch ein tolles Team.
Ja, du hast jetzt gemeint, wenn ihr dann die Dailies wegfallen lasst, wenn es mal stressig ist, sind sie dafür verantwortlich, dass sie kommen. Das ist ja ganz gerne mal so, dass das dann nicht funktioniert. Wie habt ihr das etabliert bei euch?
Also ich habe schon, am Anfang hatte ich manchmal so das Gefühl, es lief nicht so, habe ich schon gesagt, gut, was bedeutet die Konsequenz? Und das ist ja immer so, das versuche ich schon nicht im Sinne von Strafe oder so. Aber wir haben, also ein sehr plakatives Beispiel ist, wir haben ein System, was nicht so optimal funktioniert hat, war super wichtig und so weiter und so fort. Und dann hatte ich Wochen, also hatte ich am Anfang echt viele, die einfach sich immer beschwert haben, das System ist scheiße, da gibt's, das fällt aus. Und dann habe ich dann auch gesagt, okay, wir haben jetzt die Option, entweder wir regen uns da jeden Tag drüber auf, verschwenden unsere Zeit in den Terminen, weil wir können gerade nichts dran ändern. Oder was wäre denn der Plan B? Wie durch ein Wunder nimmt der Vorstand 3 Millionen oder keine Ahnung, wie viel Budget in die Hand, um ein neues System zu kaufen. Das wird nichts zum Zeitpunkt morgen besser machen, sondern wir haben die gleichen Probleme im Zweifel in dem neuen System, weil wenn man das vorher nicht ordentlich regelt, bleibt das Problem ja bestehen. Und das ist schon so ein bisschen, was ich immer versuche mit meinen zu reden. Wenn ihr nichts schafft, sage ich mal, eigenverantwortlich auf mich zuzukommen, dann bedeutet das, wir telefonieren jeden Tag, wir verteilen Aufträge und ich kontrolliere alles. Also es wäre ja Worst-Case-Situation für mich und da will ich ja gar nicht hinkommen. Und ich versuche schon immer Fair Play zu sagen und zu sagen, wenn es nicht funktioniert, was bedeutet das? Und dann entscheidet euch. Und ehrlich gesagt, funktioniert es gut.
Ja, cool.
Weil ich glaube, oft denken ja die Leute dann so, oh, ich bin Führungs, ich will das kontrollieren, weil, nee, will ich gar nicht. Wenn es funktioniert, ist es super für mich. Natürlich trage ich ein gewisses Risiko und das mache ich für mich transparent und muss dann abwägen. Das kann ich auch mit meinem Team, auch in Beratung, sage ich mal, als Sparring. Aber am Ende des Tages möchte ich ja, dass der Laden läuft. So. Und das möchte ja auch mein Chef und auch die Schnittstellen um mich herum. Die wollen ja einfach nur, dass wir unsere Arbeit ordentlich machen.
Ja.
Und jetzt ist ja die Frage, machen wir die, indem wir über jeden einzelnen Fall diskutieren, wer den wann wieso macht? Oder indem wir einfach, sage ich mal, eine Struktur nutzen, die wir haben, um uns das Leben leichter zu machen. Und da muss ich sagen, ist mein Team auch sehr kooperativ.
Aber es ist, glaube ich, auch eine gute Methode, ne, zu sagen, okay, was bedeutet das jetzt? Und es muss ja nicht immer einen Impact auf die Person per se haben, sondern was bedeutet das dann für das Projekt? Oder es geht, ist ja jetzt nicht nur für das Beispiel, sondern prinzipiell zu sagen, okay, wenn wir es halt so und so machen, was bedeutet das dann für uns? Oder auch für deinen Arbeitsalltag, ne? Also ich kenne das auch aus anderen Projekten und so, wenn man dann sagt so, ja, ich meine, wir können das halt so machen, aber was bedeutet das denn auch für dich, ne? Wenn du das immer so machst, dann folgt daraus das und dadurch hast du morgen wieder mehr Arbeit als vorher. Also auch so mal über Prozesse nachzudenken.
Absolut. Und ich muss sagen, ich glaube, wir versuchen da schon sehr konstruktiv miteinander zu reden, aber auch mal zu sagen, was geht und was geht nicht. Also es gibt auch Sachen, die muss ich dann regeln. Also es gibt Sachen, die muss ich kontrollieren, auch wenn das vielleicht nervig ist. Aber ich gerade hier zum Beispiel, ich versuche dann schon auch zu sagen, okay, wir nehmen uns jetzt 5 Minuten, jeder kann sagen, was ihn ankotzt, und dann ist es vorbei. Dann möchte ich das aber auch nicht mehr in einem Arbeitsformat haben, wenn ihr in der Kaffee, das ist völlig fein, aber ich möchte es nicht mehr in Terminebene haben, weil wir können zwar schimpfen, aber es wird nichts ändern. Das heißt auch so dieses, entweder verändern wir proaktiv oder wir können uns nur drüber beschweren. Natürlich können wir nicht alles besser machen, also wir sind auch an gewisse Schnittstellen und Co. gebunden, aber schon zu überlegen, was können wir in unserem Umfeld machen und halt nicht dieses, alles ist, das ist blöd, da bin ich kein Fan von. Und da versuche ich schon auch, das ist zum Beispiel, da fahre ich immer harte Linie. Jetzt kann jeder noch einmal kurz was sagen, was ihn nervt, dann hat jeder das sich kurz so kummerkastenmäßig und dann hacken wir es ab. Dann gibt es keine offizielle Plattform mehr, um sich darüber zu beschweren.
Ja, da auch so zu gucken, das trifft ja auch vieles zu, A, für mich als Führungskraft oder auch für uns als Team. Was ist eigentlich so unser Einflussbereich, ne? Wie groß ist unser Einflussbereich? Was können wir verändern? Wie du vorhin gesagt hast, wie wahrscheinlich ist es, dass das System sich verändert? Okay, quasi zero, da wird nichts passieren. Okay, wie können wir idealerweise damit umgehen? So und so. Oder wie können wir noch besser damit umgehen, wie was auch immer wir jetzt machen? Also was ist so unser Einflussbereich, diese Situation zu verbessern? Und das Gleiche geht ja natürlich auch für Führungskräfte per se. So, was ist eigentlich mein Einflussbereich hier? Was kann ich eigentlich verändern? Meistens ist er nämlich größer, als wir denken. So, um gerade so Teamstrukturen und Kulturen oder so zu verändern, wo man immer viel denkt und zu einem gewissen Grad stimmt es ja auch, dass man da sehr stark so von dem Konzern oder von dem Unternehmen gesteuert ist, vor allem wenn man in der Hierarchieebene relativ weit unten ist, kann man jetzt natürlich nicht die Unternehmenswerte verändern. Aber was ist denn mein Einflussbereich und wo kann ich denn was verändern? Auch darüber nachzudenken, finde ich auch immer super wertvoll, weil das ist ja im Prinzip genau das, was du sagst. So, ich kann mich jetzt natürlich drüber aufregen, ich kann gucken, was kann ich verändern oder ich kann es halt lassen. Also ist halt auch niemandem was geholfen. Und es zieht ja auch mega viel Energie, abgesehen davon, dass es im Team natürlich Zeit zieht.
Ja, und ich finde halt auch als Team sich zu überlegen, wie wollen wir denn als Team wirken? Und ich möchte nicht in einem Team wirken, was sich, sage ich mal, nur beschwert und sagt, also das gehört dazu, wir sind alle Menschen, aber ich finde schon, und da haben wir uns echt super zusammen drauf zu überlegen, was ist uns denn wichtig? Wie wollen wir wirken? Und entweder, und das habe ich schon auch öfters gesagt, gerade zu Beginn, weil in das Umfeld, wo ich jetzt in der zweiten Rolle reinkam, war schon sehr, ja, sag ich, muss sagen, sehr, sehr, sehr eng, also viele Themen, viele, viele Probleme oder auch sehr angespannte Situationen, dass ich sage, so, wir können nicht hoffen, dass irgendjemand irgendwas für uns proaktiv verändert. Da kommt nie jemand, der sagt, oh, ich habe eine ganz fantastische Idee für euch, die wird euer Leben so viel leichter machen. Wenn, dann müssen wir einen Impuls geben. Wir müssen uns überlegen, was könnte man besser machen, und dann können wir das vielleicht an eine Prozessberatung weitergeben, die das noch auskonzipiert, oder eine Automatisierung. Aber wir brauchen eine Idee, was besser werden kann. Weil wenn ich auch zu Hause auf meiner Couch sitze, wird niemand kommen und sagen, oh, das ist super, wenn du im Garten was machst, ich habe da eine Idee. Nee, ich muss irgendwo anfangen. Und das versuchen wir als Team schon sehr intensiv. Da haben wir uns echt super zusammengerauft. Das finde ich echt wichtig, dass alle zumindest wissen, wo geht denn der Weg hin. Und wir wissen, wir können nicht alles verändern, aber zu wissen, wir haben einen Wirkungsgrad und diesen Wirkungsgrad wollen wir nutzen. Und das klappt mal gut, mal klappt es weniger gut, das gehört dazu. Aber wir versuchen es. Und ich finde, es schafft schon anderen Spirit, auch so, wie will ich als Team wirken, möchte ich immer der sein, der sagt, nee, das geht nicht. Oder versuchen wir es irgendwie möglich zu machen. Oder wenn es mal nicht geht, dann können wir sagen, warum. Und nicht einfach, nee, es geht nicht. Das finde ich schon ein wichtiger Punkt.
Bin ich voll bei dir.
Auch als Führungskraft, um dahinter zu stehen. Wenn jemand aus meinem Team sagt, das geht nicht, dann weiß ich, dass es nicht geht. Dann haben wir es versucht. Und das finde ich wichtig. Aber da mussten wir erstmal hinkommen, dass ich das auch sagen kann. Wenn meine Kolleginnen und Kollegen sagen, du, Theresa, jetzt, wir können nichts mehr tun, uns sind die Hände gebunden, systemseitig, whatever, dass ich dann sagen kann, okay, das ist auch die Quelle der Wahrheit.
Ja, das heißt, das waren jetzt die Sachen, die du mit deinem jetzigen Team alles etabliert hast, ne?
Ja.
Du hast die zwei gehabt, oder? Die, mit denen du gestartet bist und jetzt die.
Ja, genau.
Okay, ja. Hattest du dann jetzt in dem neuen Team, weil du vorhin gemeint hast, da hast du natürlich viel anders gemacht als im ersten und du hast ja zu dem ersten schon gesagt, was so deine Herausforderungen waren. Hattest du jetzt in dem zweiten andere Herausforderungen am Anfang?
Ja, also ich glaube, da bist du als Führungskraft, war ich da schon etablierte oder wusste, was kann ich gut, was kann ich nicht gut. Und dann kommt man in dieses neue Team und denkt sich, ich hab's raus. Und dann erstmal zu lernen, ich hab's eigentlich noch gar nicht raus. Ich fange irgendwie auch wieder bei null an. Weil die Leute sind anders, das Thema ist anders, die Strukturen sind vielleicht anders. Also ich dachte schon nach meiner Teamleitung, dass wenn ich jetzt die Gruppenleitung übernehme, dass ich dann auch wirklich schon ein alter Hase bin. Und es war gar nicht so. Also ich habe da echt noch mal viel gelernt. Also ich nenne es liebevoll am Anfang das Tal der Tränen. Das gehört irgendwie auch dazu, dass die ersten Monate vielleicht nicht nur super spaßig sind. Also bis man erstmal so versteht, wie kommen die Zahnräder zusammen und dieses große Bild für die eigene Gruppe zu sehen und auch zu überlegen, wo sind meine Stellschrauben, an denen ich drehe. Das muss ich sagen, dass ich das erfasst habe. Ich finde, man sieht, weiß, was die Gruppe macht, man kennt die Themen, aber bis man wirklich so, sage ich mal, bei vielen verschiedenen Themen erkennt, ah, wenn ich das drehe, dann passiert hier was. Bis das mal so geklickt hat, finde ich sehr anstrengend. Aber als es dann geklickt hat, muss ich sagen, hat es gut funktioniert. Das ist, glaube ich, im Vergleich zur ersten Rolle, das wird, glaube ich, leichter, weil man weiß, am Anfang weiß ich nichts erstmal. Auch in dieser neuen Gruppe nicht.
Ja, aber du weißt ja natürlich schon, wonach du guckst, ne? Also du
Genau.
gehst ja mit der Erfahrung, die du gemacht hast, rein und sagst, ach ja, warte, Moment mal, stimmt, ich kenne ja die Leute noch gar nicht und ich weiß ja noch gar nicht, wie es funktioniert, also kann ich hier ja noch gar nicht richtig wirken. Also muss ich jetzt wieder von vorne anfangen, in Anführungszeichen. Du fängst natürlich in dem Sinne nicht bei Null an, weil du hast die Erfahrung, nach was du gucken musst und dann siehst du es natürlich schneller und weißt, welche Fragen du stellen musst. Und dann, ja, dauert es natürlich aber trotzdem seine Zeit, weil, wie du sagst, jedes Team ist anders. Die haben alle ihre unterschiedlichen Herausforderungen und du kannst ja nie die Strukturen, die du in dem einen Team etabliert hast, einfach so über das andere Team stülpen, weil die werden da vermutlich nicht funktionieren. Also vielleicht ein bisschen, weil manche Sachen einfach oft funktionieren, aber es ist ja eigentlich viel sinnvoller, wie du das gemacht hast und vorhin auch erzählt hast, sich zu überlegen, okay, was muss ich mir hier angucken, um dann mit meiner Erfahrung und den Gedanken und dem, was ich machen will, also die Sachen daraus resultieren zu verändern, so. Und nicht, ich habe es jetzt so gemacht, also bin ich jetzt die Queen und kann das einfach so hier weitermachen, das funktioniert nicht. Du bist halt die Queen, wenn du weißt, welche Fragen du stellst und die Sachen entsprechend adaptieren kannst.
Ja, und ich muss sagen, gerade bei der zweiten Rolle habe ich mich gar nicht wie eine Queen gefühlt, weil meine Vorgängerin, die hat es wirklich ewig gemacht, ich glaube bestimmt 10 Jahre, und die waren ein sehr eingespieltes Team. Die war auch Fachexpertin für das Thema und es ist ein sehr fachliches Thema. Und das war schon, dass ich mir dachte, oh Gott, das sind riesige Fußabdrücke, in die ich da jetzt reingehe. Wir sind total unterschiedlich. Wie bediene ich das jetzt irgendwie? Weil was ich nie sein wollte, ist der Klon von irgendwem. Aber trotzdem zu erkennen, krass, all die Assets, die sie jetzt hat, nämlich wirklich Wissen von allem, habe ich gar nicht. Und das so für mich zu akzeptieren und zu wissen, ich bin wirklich der Gegenpol, was kann ich gut? Ich kann eher diese höhere Ebene, Steuerung, strategisch, das liegt mir viel mehr als jetzt diese Mikroebene. Aber sie beherrscht die Mikroebene bis ins Mühe, weil sie das jahrzehntelang gemacht hat. Und sich damit mit diesem Vergleich, sage ich mal so, anzufreunden und zu sagen, okay, ich mache das jetzt ganz anders. Und wie wirklich da, das war für mich am Anfang schon super schwierig.
Ja, das glaube ich. Wie ist das Team da so mit umgegangen?
Also ich muss sagen, tatsächlich war es so, dass die auch erstmal durch diese Veränderung überrascht waren. Das Gute ist, es war quasi in der gleichen Abteilung, sodass man zumindest mal mein Gesicht mal gesehen hat oder mich auch mal gehört hat in Terminen. Das war, glaube ich, hilfreich, dass sie zumindest schon mal einen Mensch dahinter hatten. So, jetzt kommt da jemand Neues. Aber die waren erstmal in Schock. Und auch so ein bisschen, ich bin nach wie vor eine der Jüngsten im Team, das zieht sich mal durch, schon auch dieses, wir schauen mal. Weil das Thema ist quasi nochmal, also davor war ich im quasi Privatkreditgeschäft, also private Finanzierung, und jetzt bin ich wirklich im komplexen Kreditgeschäft, Finanzierungen für Unternehmens, also das sind wirklich größere Beträge, komplexere Produkte, Timeline kürzer, also es ist in Summe einfach anspruchsvoller. Und da jetzt dann reinzukommen und dann, sage ich mal, auch Kollegen zu haben, die vielleicht auch nochmal einen höheren Anspruch haben an die Führungskraft oder einen anderen Anspruch einfach, da reinzukommen, fand ich schon tricky. Und dann haben die auch, das war tatsächlich am Ende, nach dem ersten Jahr und den Mitarbeitergesprächen, war schon auch öfters das Feedback. Ich dachte, ich schaue mir das mal an wieder. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen Klischee, da kommt jemand Jüngeres, der jetzt keine oder wenig Führungserfahrung hat. Wie macht die das? Wir gucken uns das erstmal an. Aber ich muss sagen, wir haben uns als Team wirklich super zusammengerauft.
Cool.
Und das Feedback war auch jetzt im Nachgang sehr gut, aber schon auch, dass sie sagen, hey, am Anfang dachte ich mir, so eine junge Führungskraft, die wird bestimmt jetzt einfach alles umwälzen, damit sie es umgewälzt hat. Und ich glaube, wir haben schon ein paar gute Dinge gemacht und wir sind auch an guten Dingen dran. Also von daher, ich habe das Gefühl, jetzt sind wir so richtig im Drive und im Flow und jetzt läuft
Richtig cool.
es. Und das macht richtig Spaß, so finde ich, nach diesem Tal der Tränen. dann irgendwie, sage ich mal, so zu sehen, es geht hoch und jetzt fährt man ein bisschen schneller, das ist schon cool. Das macht richtig Spaß. Und ich finde, das sind auch die Sachen, von denen man sehr viel positive Energie zieht.
Ja, wenn man sieht, dass es was verändert hat, ne?
Ja.
Ja, richtig cool.
Und ich finde, auch das hat sich im Vergleich zu der ersten Rolle verändert. Ich habe jetzt wie so ein, an schlechten Tagen ein kleines Tagebuch. Ich nenne es liebevoll 3 Erfolge a day. Wie Apple a day keeps the doctor away. Weil ich schon auch in der neuen Rolle manchmal den Struggle hatte, weil es so viele verschiedene Themen waren. Die vorherige Gruppe war sehr homogen und jetzt sind die Themen sehr heterogen. Das sind zwar alles Finanzierungen, aber sehr unterschiedliche Themen. Und mir einen schlechten Tag aufzuschreiben, was heute gut lief. Einfach 3 Dinge, wo ich sage, die haben auf die Sachen eingezahlt, die mir wichtig sind. Weil ich finde, vor lauter Themen vergesse ich das manchmal und hat man so das Gefühl, man hat ganz viel gemacht, aber irgendwie nicht fürs Team oder für die Sachen, die einem wichtig sind. Und dann überlege ich mir, was habe ich heute getan, wo ich das Gefühl habe, ich bringe unsere Gruppe weiter.
Richtig cool. Erfolgstagebuch quasi, ja.
Ja, damit ich so immer wieder so einen roten Faden habe. An guten Tagen brauche ich das nicht. Aber an so einem schlechten Tag mal zu sitzen und zu überlegen, kurz noch 5 Minuten, bevor mein Feierabend geht, was war denn heute vielleicht doch noch? Und wenn nicht, dann zu sagen, okay, aber morgen ist Prio für mich, irgendwas in die Richtung zu machen. Sodass dieser Motivator in einem immer so gefüttert wird, ein bisschen. Klar, der kann auch mal ein bisschen hungrig sein, aber der muss immer mal wieder was kriegen. Weil wenn der die ganze Zeit hungrig ist, merke ich, das ist für mich ein Thema, was mich sehr anfällig macht, frustriert zu sein. Und zu sagen, oh, jetzt mache ich eigentlich voll viel und hänge in Termin und bin Führungskraft von irgendwas und irgendwie kriege ich trotzdem nichts vom Tisch.
Ja.
So der Faktor Mensch ist dann auch in der Rolle, finde ich, manchmal nicht unerheblich und da merke ich schon, da muss ich mich selber verarschen, um es jetzt so deutlich zu sagen.
Ja, aber das ist ja gar nicht dich selber verarschen. Das ist ja einfach nur neu fokussieren, weil unser Hirn funktioniert ja nun mal so leider, dass es sich negative Sachen viel eher merkt als positive und sich auch viel eher darauf fokussiert als auf positive Dinge. Und dann sich das bewusst zu machen, ist ja einfach super hilfreich, um den Fokus zu behalten. Weil was bringt es dir denn, dir quasi diese ganzen negativen Dinge einfach so rieseln zu lassen und dich darauf auch noch fokussieren, wenn es dein Hirn sowieso schon macht, anstatt da den Fokus ein bisschen zu shiften und zu sagen, aber warte mal, es war doch gar nicht alles Mist heute, sondern das, das und das habe ich auch gemacht und dann mit einem guten Gefühl daraus zu gehen, das ist doch mega genial.
Ja.
Du hast ja am Anfang auch gesagt, das war eine deiner größten Herausforderungen, ne? Diesen Switch zu machen, so weil wie ist eigentlich ein erfolgreicher Tag? Hast du da für dich irgendwann eine Definition gefunden?
Also ich muss sagen, ich glaube, das ist immer noch mein größter Struggle, trotz Tagebuch, dass manchmal im Verlauf der Themen oder der Brisanz oder auch, sage ich mal, dem ganzen Stress, je nachdem, wie Deadlines liegen oder so oder Halbjahresthemen und, sage ich mal, so Spitzengeschäft, dass man manchmal dann schon kurz überlegt und so, krass, was habe ich jetzt vom Tisch bekommen? Also ich bin tatsächlich, was ich gerne mache, ich bin noch haptisch, ich mache mir eine Checkliste und ich finde dieses Gefühl, irgendwas mit dem Kuli durchzustreichen, ist ein richtig gutes Gefühl. Ob digital oder whatever. Und wirklich auch im Zweifel, wenn ich sowas habe, auch mit meinem Team ins Gespräch zu gehen. Also wenn ich wirklich gerade so eine kleine Krise habe und das Gefühl, also ich rede dann auch mit meinem Team, weil manchmal, wenn die eine Krise haben, habe ich keine und umgekehrt. Unsere Krisen verlaufen nicht quasi gleichförmig, sondern sehr unterschiedlich und das hilft. Klar, wenn ich nicht im, also nicht im Kontext, ich schwätze mit 23 Leuten in einem Termin und jetzt erzähle ich denen eine halbe Stunde, wie schlecht es mir geht. Aber schon mal kurz zu sagen, hey, Leute, haben wir gerade noch den Fokus auf das, was wir machen wollten für dieses Quartal? Eigentlich wollten wir auch das angehen. Sind wir da gerade noch dabei? Wie seht ihr das? Und wenn die dann sagen, ja, du, wir haben das schon aus, also, weißt, wenn du dann siehst, dass die vielleicht im Kleinen schon weitergearbeitet haben an der Hausaufgabe, die wir alle haben, dann weißt du, ah, okay, es funktioniert. Dann ist vielleicht mein Beitrag jetzt wie in so einer Partnerschaft, dann bin ich halt jetzt vielleicht für dieses Thema bei 20% und die sind bei 80, aber dann gibt es wieder umgekehrt Themen, dann bin ich mal bei 90 und dann machen die 10. So. Und das sich vor Augen zu führen und da auch das Fairplay mit dem Team machen zu können, finde ich total cool und wichtig. Ich weiß nicht, ob es immer geht, aber in meinem Team funktioniert das super, sodass wir uns gegenseitig auch mal auf die Schulter klopfen und wir auch mal sagen, hey, die Woche war hart, aber wir haben es gut gemacht. Wir haben 3, 4 wichtige Sachen gerissen, das wird uns weiterbringen.
Ja, total gut.
Weil gerade in so einem Mengengeschäftumfeld, siehst du wählst ja immer wieder viel. Das ist ja nicht, also gerade zum Beispiel in einem Projektding, da weißt du, dein Projekt ist irgendwann mal zu Ende. Aber wir sind in der Produktion, der Kunde kommt irgendwann wieder.
Ja.
Der will, also das ist nie, dass du sagst, jetzt ist vorbei.
Ja.
Und das da quasi immer so Zwischenmotivation zu ziehen, auch fürs Team und zu sagen, hey, wir haben jetzt, also Zum Beispiel bei uns ist es ein Thema, wir arbeiten an dem Thema Mail-AI, dass unser Posteingang über KI gesteuert wird. Und am Anfang war das noch unvorstellbar für mein Team. Und jetzt habe ich da zwei Pros, die lieben dieses Thema. Und wirklich, die sitzen jetzt auf einmal in anderen Terminen und sagen, könnte das nicht eine KI machen?
Ja.
Und dann sitze ich da und denke mir, geil, richtig cool, Leute. Und das, wenn dieser Punkt kommt, das ist super gut. Aber bis dahin müssen wir uns manchmal auch in so neuen Themen so gegenseitig kurz mal sagen, das ist was Gutes, wir arbeiten da dran. Das wird's. Das wird. Und das, finde ich, hilft total. Also auch mal ehrlich zu sagen, hey Leute, die letzten 2 Wochen sind wir an den Themen dran, die wir, oder müssen wir unseren Fokus nochmal neu setzen?
Schön, dass es auch so gut funktioniert dann mit euch, auch mit dem Team, ne? Weil sonst ist es ja oft auch so, je nachdem, auf welcher Ebene man steht und wie gut man sich mit dem Team versteht und wie nah man da dran ist, dass Führung auch schnell mal so, also dass man dann plötzlich dann so alleine dasteht und ja, die Beziehung unter Umständen, die Beziehung, die man so, was jetzt so Support-Sachen angeht, nicht mehr hat zum Team. Wie du ja vorhin auch gesagt hast, bei manchen Sachen, das, also da kannst du nicht vor denen irgendwie die Fassung verlieren, was ja auch vollkommen fein und fair und sinnvoll ist. Aber dann links und rechts zu gucken, habe ich hier überhaupt jemanden, mit dem ich da mich austauschen kann? Oder habe ich sonst in meinem Netzwerk jemanden, mit dem ich mich dazu austauschen kann? Ist ja schon super wichtig. Und wenn du das jetzt auch noch mit dem Team hast, ist ja total cool.
Absolut, ich glaube auch, das hatte mir tatsächlich meine Mentorin mal gesagt, das fand ich einen voll wichtigen Satz, weil ich dann auch immer gesagt habe, ich so, oh, aber das läuft noch nicht runter, hat sie gesagt, schau auf deine persönliche Entwicklung unabhängig von deinem Team. Das sind zwei unterschiedliche Bausteine. Mal kann der eine gut laufen, mal der andere, mal laufen beide gut, aber sie sind nicht immer als quasi so Gleichklang. Und das finde ich total wichtig, weil es kann ja mal sein, dass ich an einem Thema dran bin, was mich persönlich total fördert und auch meine Komfortzone quasi wirklich hart stresst. Und es kann richtig gut sein. Aber es kann halt sein, dass wir im Team halt gerade nicht an so Themen dran sind und das funktioniert noch nicht optimal. Aber so dieses mal aus dem einen Thema was ziehen, aus dem anderen hilft mir schon. Also ich glaube, seitdem ich das mache, ist es nochmal leichter geworden, auch mit diesen Erfolgen, weil ich immer wieder weiß, okay, im Zweifel habe ich den Fokus jetzt vielleicht auf was Persönliches, weil ich sage, das ist ein Thema, das ist mir total wichtig, deswegen setze ich den Fokus da drauf. Das muss aber vielleicht nicht das Prio-Thema für mein Team sein. Und das für einen selbst so ein bisschen zu abstrahieren und zu sagen, hey, was ist gerade mein Fokusthema und wann widme ich mich wieder dem anderen? Das ist okay, so wie es ist. Und eben diese Verbündeten, so wie du gesagt hast. Ich glaube, einmal für die Rolle als Führungskraft brauchst du Verbündete, egal ob Mentoren oder auch mal natürlich Kollegen auf Führungsebene, die dich da auch mal aufpäppeln oder dir einen Tipp geben oder mit dir an einem Problem tüfteln. Aber halt auch in deinem Team zu überlegen, wer ist in meinem Boot? Natürlich sind wir nie Team-Team, aber wer ist ein Supporter? Wer ist vielleicht ein Meinungsmacher? Wer gibt den Ton im Team an? Wer ist vielleicht eher eine kritisch? Also schon im Kopf das Team ein bisschen zu strukturieren und zu überlegen, wen muss ich denn vielleicht früher in mein Boot holen? Wer braucht ein bisschen länger? Wer ist auch vielleicht so ein bisschen dieser Superkritiker? Den nutze ich auch manchmal für meine Ideen und sage, hey, hier ist mein Konzept, zerreiß es. Und dann sehen wir, wenn es aushält, dann war es ein gutes Konzept. Wenn es zerrissen werden kann, dann müssen wir vielleicht nochmal nachjustieren. Aber da auch zu überlegen, wer hat welchen Hut und wann brauche ich welchen ein bisschen. Gerade bei so vielen Leuten finde ich das super wichtig, weil ich kann nie 23 Menschen mitnehmen.
Nee.
Der eine ist in dem Termin vielleicht mal gerade ganz woanders, der andere hat einen super stressigen Auftrag und wenn du hast, also nie, ich werde nie 100% von allen kriegen. Also muss ich überlegen, wie kriege ich das verteilt? Wo streue ich vielleicht ein bisschen früher? Wo muss ich vielleicht jemanden mit ins Boot nehmen? Wo brauche ich vielleicht eine Extraschlaufe und weiß schon, ah, das ist ein kritischer. Da komme ich lieber mit zwei. Also Runde 1, Runde 2 und Runde 3 ist dann Haken dran.
Ja. Und da ist natürlich super wichtig, diese Vorarbeit am Anfang in deinem Tal der Tränen geleistet zu haben, um rauszufinden, wer tickt eigentlich wie, wer braucht was von mir, wie muss ich mit wem kommunizieren und so Sachen. Das ist ja alles super wichtig, um dann auf lange Sicht sowas zu haben, was dann rund laufen kann, wo du drauf zurückgreifen kannst. Weil im Endeffekt geht es ja darum, du bist ja die, die diese Ressourcen so ein bisschen managt, ne? Und sagt, okay, das ist unser Projekt, okay, dafür ist die Person vielleicht sinnvoll und dafür brauche ich hier eine Meinung und da einen Experten oder was auch immer. Und dafür diese Vorarbeit wirklich auch intensiv geleistet zu haben, die ist zwar sau anstrengend am Anfang, aber die ist halt auf lange Sicht extrem wichtig.
Ja, also das sehe ich absolut so. Und auch gerade eben bei Schnittstellen oder so, auch da Verbündete zu suchen. Gerade wenn man irgendwie sagt, man will was Größeres angehen, zu sagen, hey, bevor ich da irgendwie jetzt einen offiziellen Weg angehe, versuchen wir das erstmal vorab so ein bisschen anzutasten. Wir haben da eine Idee. Ist das was, was auch für euch interessant wäre, um da zu gucken, was macht denn Sinn und was bringt uns weiter? Weil wenn ich dann direkt quasi auf Hierarchieebene irgendwo und sage, ah, wir wollen das jetzt alles verändern, wir brauchen das, das finde ich, ist manchmal in manchen Situation ist es notwendig und wichtig, Aber gerade so im direkten Umfeld versuche ich das sehr, sage ich mal, auf Arbeitsebene zu klären. Oder mal zu sagen, hey, kennt ihr da wen? Vielleicht können wir uns mit dem kurz schließen, kann der uns vielleicht ein bisschen Input geben oder so. Und dann tüpfeln die in ihrem Netzwerk und finden dann wen und sagen, ja, wir haben dann nächste Woche einen Termin.
Nice.
Okay, und dann gucken wir mal, was macht Sinn. Und das finde ich schon wichtig. Und dafür muss man halt auch seine Leute kennen. Also ich glaube eben dieser Faktor Mensch und die Leute kennen und ihre Stärken kennen. Und auch zu wissen, was sind nicht ihre Stärken, damit man sie vielleicht wieder an die richtige Position bringt. Weil der eine ist vielleicht im Projekt super und der andere wirklich gar nicht. Dafür schafft er in Linie alles weg, damit der andere im Projekt gehen kann. Also dieses auch Wertschätzung für alle Varianten der Tätigkeiten zu finden und das auch im Team zu kommunizieren.
Kann ich nur so unterschreiben.
Super.
Du hast am Anfang gesagt, du hast dir quasi vorher ja mit deiner Mentorin schon Gedanken darüber gemacht, wie du als Führungskraft sein möchtest. Hast du das damals einmal definiert und danach gehst du noch? Oder wie gehst du mit dieser Ich als Führungskraft Persönlichkeit um?
Also ich habe es tatsächlich mal für mich wirklich so schwarz auf weiß auf einen Paper geschrieben und ich challenge das für mich schon. Also ich nehme das immer mal wieder mit. Jetzt ist es halt eine digitale Notiz im Handy, wo ich nochmal gucke und auch vielleicht nicht mehr so ausführlich, weil ich ja weiß, was sich dahinter verbirgt. Aber beim ersten Mal habe ich mir schon überlegt, auch im Kontext so Motivatoren, was sind wirklich Sachen, die mich antreiben? Was ist so wichtig, damit ich sagen kann, mein Job erfüllt mich, macht mir Spaß? Was sind so Sachen, die mich als Mensch antreiben? Bei dem einen kann das ja sein, ein Stapel, den er abarbeitet. Bei mir eben Lob, Anerkennung, auch so dieses Einfluss nehmen im Positiven, was verändern und sagen, oh, da haben wir was gemacht und so. Das finde ich total gut. Ich hatte das immer so ein bisschen negativ mit Macht behaftet. So, wenn du Führungskraft bist, hast du ja Macht. Nee, ich kann Dinge positiv verändern, weil ich halt vielleicht da irgendwas in meiner Visitenkarte irgendwo virtuell in unserem Intranet stehen habe und das hilft mir. Das heißt nicht, dass jede Idee deswegen gut ist, aber das hilft mir zumindest, vielleicht Dinge voranzutreiben und das finde ich gut. Das möchte ich. So, und das quasi definiere ich für mich schon immer wieder neu und überlege, was ist denn da jetzt noch wichtig. Und jetzt, gerade die letzten 2 Jahre, ist so viel auch nochmal so technisches Know-how dazugekommen, was ich ja durch meine Admin-Stelle damals hatte, dass ich da nochmal sage, hey, da will ich mehr Fokus haben, weil ich einfach nicht Entwicklungen verpassen möchte, die für mein Team oder für meine Gruppe quasi verpasst werden sollen. Also ich will schon am Puls der Zeit sein, auch wenn nicht originär mein Job ist, sich mit Technik und Digitalisierung oder den Tools auseinanderzusetzen, will ich da schon gut informiert sein. Also ich versuche da schon immer an Wissen alles mitzunehmen, was ich kann. Und auch mal eine Phishing-Schulung irgendwo extern zu machen, einfach um zu sehen, was kann ich denn meinen Mitarbeitern haptisch mitgeben, als nur zu sagen, bitte passt auf, Phishing ist gefährlich. Deswegen so diese Technik-Skills, das ist zum Beispiel was, das hatte ich vorher so gar nicht auf meiner Agenda, wie will ich als Führungskraft sein, aber ich will schon wissen, was geht technisch, um Impulse zu geben. Das wäre jetzt zum Beispiel ein neues Asset die letzten 2 Jahre. Das hatte ich davor sicherlich irgendwo in mir, aber das jetzt so fokussiert aufzubauen, ist mir schon super wichtig.
Machst du das dann in regelmäßigen Abständen, so Sachen zu hinterfragen oder halt, wie es so kommt?
Ehrlich gesagt, wie es so kommt. Also ich vielleicht muss da manchmal gucken, was sind so die Themen, gerade durch das Thema Gen KI, versuche ich dann schon, vielleicht mich mit den Kollegen kurz zu schließen, die schon an technischeren Themen dran sind, um mal zu gucken, wie gehen die methodisch vor, was muss man da beachten. Ein Teil von mir wird auch immer gerne mal wieder irgendwas programmieren lernen, dafür fehlt die Zeit, aber sowas finde ich schon wichtig, dass man sagt, ich habe da gerade ein Thema, das finde ich interessant, ich gucke da jetzt mal noch über den Tellerrand hinaus und frage mal die Kollegen, die da dran arbeiten, was gibt es denn da noch Interessantes? Zum Beispiel, wir hatten jetzt einen Workflow, der ist eigentlich für die Kreditgenehmigung gedacht. Und dann dachte ich mir, vielleicht kann man damit ja auch besser dokumentieren. Jetzt haben wir da so einen neuen Workflow gebaut, worüber wir bald unsere Kontrollen schneller und besser machen können, sodass dieser Aufwand der quasi Dokumentation, das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, Bank, Regulatorik ist nicht unerheblich. Wie können wir regulatorisch besser werden? Und das quasi dann zu wissen, dass es da was gibt und ich kann das vielleicht für mich umbauen, das ist halt schon super geschickt. Nur wenn ich weiß, dass es das nicht gibt, dann sitze ich da und denke mir, ist aber schwierig. Oder wie funktionieren Roboter oder so, dass man sich da einfach mehr beschäftigt, auch wenn wir 1000 Gruppen und Abteilungen haben, die das im Schwerpunkt machen. Aber ich muss ja manchmal trotzdem auf die Idee kommen mit meinem Team, was könnte man da machen?
Ja, cool, dass du da dann auch quasi gleich so direkt mitdenkst fürs Team, ne? Also nicht nur so, ich möchte das jetzt für mich oder so und so möchte ich sein, das ist sicherlich auch Teil davon, so wie möchte ich wirken als Führungskraft, was ist mir wichtig als Führungskraft, aber gleichzeitig auch so, wo will ich meinen Fokus legen und was kann ich Ihnen dafür mitgeben?
Ich glaube, halt jede positive Entwicklung bei mir oder alles, was ich mir, kann ich ja irgendwie streuen.
Ja, klar.
Wenn wir jetzt irgendeinen Crack hätten für, weiß nicht, ChatGPT, wir können uns sicherlich noch ein paar Sachen optimieren. Also versuche ich natürlich Sachen, die mich interessieren, auch so ins Team mit reinzustreuen. Weil dann hat sie natürlich einen doppelten Mehrwert. Aber im ersten Schritt tue ich es natürlich für mich, weil ich einfach neugierig bin oder was Neues lernen möchte. Aber ich versuche schon zu überlegen, weil ich meine, am Ende ist der Faktor Zeit ja bei jedem beschränkt. Mit einem normalen Job 100%. Und da muss ich natürlich schon abwägen, was kann ich noch leisten in meiner Freizeit oder was will ich leisten an Weiterentwicklung für mein Brain und was kann ich vielleicht leichter mit Job machen.
Ja. Hast du für dich so Ziele, die du dir steckst, oder was sind so deine nächsten Schritte, jetzt wo du in der Führungslaufbahn bist, oder machst du weiterhin, ich guck mal, was kommt, oder wie ist es bei dir?
Ist eine Mischung. Es ist immer noch eine Mischung. Also ich habe mir schon vorgenommen, mich jetzt, sage ich mal, proaktiver auf die nächste Ebene vorzubereiten, also Abteilungsleitung. Und da, sage ich mal, mich mehr in strategische Themen einzubringen. Und da habe ich halt auch überlegt mit meiner Mentorin, wo sind meine Assets und wo gibt es noch vielleicht Flecken, die ausgebaut werden müssen. Die haben wir identifiziert. Und darüber habe ich jetzt auch versucht, so Sonderthemen gerade über Projekte zu steuern, um da vielleicht mehr Management-Attention zu bekommen. Oder halt, sage ich mal, nochmal in einem anderen Arbeitsumfeld als den gewohnten zu arbeiten, um da einfach wieder was Neues zu lernen, neue Skills mitzunehmen. Das kann ich mir schon vorstellen. Um jeden Preis, weiß nicht. Also ganz ehrlich, da müsste was Gutes kommen und dann würde ich es auf jeden Fall probieren. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie sage, in 2 Jahren muss ich Abteilungsleitung sein. Überhaupt nicht. Das, was ich mache, mache ich total gerne. Und wir haben auch, also ich habe in meinem Team, wir haben richtig gute Sachen auf der Agenda und die ziehen wir auch durch. Und dann gucken wir mal. Also ich möchte jetzt nicht so irgendwie springen, damit ich gesprungen bin, sondern wenn eine gute Aufgabe auf mich wartet, möchte ich da mit meinem Fundament einigermaßen gut vorbereitet sein und dann kann ich ja sagen.
Cool, finde ich eine super Einstellung. Ihr habt ja bei euch auch so, also so wie ich es vorhin verstanden habe, mit diesem Talentförderungsprogramm, ich weiß nicht, wie das jetzt für die Abteilungsleitung ist, so bestimmte Schritte, die man gehen muss, oder?
Ja, also es gibt da quasi schon am Ende wie so ein Assessment Center, den man bestehen muss, damit man überhaupt geeignet ist. Und es sind verschiedene Bausteine, zu denen ich eben nichts sagen kann.
Ja.
Aber es ist schon in die Richtung. Aber am Ende ist es ja schon so, wenn ich auch die Aufgabe von der Abteilungsleitung unterteilt sich ja schon zu einer Gruppenleitung nochmal. Jetzt bin ich schon jemand, der sehr vernetzt und krakenorientiert denkt. Aber nichtsdestotrotz gehören vielleicht schon auch noch andere Skills dazu und so einfach nochmal diese höhere Ebene einnehmen. Und ich finde, das sind schon Sachen, die kann man in seinem Umfeld lernen, auch mit Sonderaufgaben, um sich da auch einfach besser vorzubereiten. Und natürlich bewirbt man sich dann trotzdem, sage ich mal, normal auf eine Stelle, muss auch diese Eignung bestehen. Ohne diese Eignung kann man das nicht machen. Aber dahin kann man sich schon vorbereiten am Ende. Also, das ist ja schon, ich sehe, was ein Abteilungsleiter tut. Der ist noch strategischer unterwegs als ich, noch schnittstellenorientierter und, sage ich mal, managementorientierter. Also sind das Skills, die ich halt noch stärken muss.
Ja.
Ich muss mich dann halt vielleicht vom einzelnen Mitarbeiter lösen auf die Gruppe.
Ja. Das heißt, du weißt theoretisch, was wichtig ist. Das ist das, was du mit deiner Mentorin identifiziert hast. Dann kannst du irgendwann sagen, ich mache jetzt das Assessment Center. Wenn du das bestehst, darfst du dich auf Abteilungsleitungsstellen bewerben. Und wenn dann eine kommt, die zu dir passt, dann würdest du es machen.
Genau.
Okay, cool. Aber finde ich eine mega nice Einstellung. So, ja, ich könnte es mir vorstellen und ich will mich weiterentwickeln, aber halt, wie du sagst, nicht um jeden Preis. Und ich glaube da auch. Und ich glaube, da merkt man auch, dass du halt sehr reflektiert bist, so seine eigenen Grenzen zu kennen und zu verstehen, warum mache ich das überhaupt? Und dadurch, du hast ja von Anfang an Gedanken drüber gemacht, warum mache ich das überhaupt? Und zu welchem Preis würde ich sowas machen? Und wo sind da auch so meine Grenzen? Ne? Was ist mir wichtig? Was bedeutet denn vielleicht auch der nächste Schritt, sei es jetzt deine Abteilungsleitung oder für jemand anders überhaupt der Schritt in die Führung? Was bedeutet das für meinen Arbeitsalltag? Ist es überhaupt was, was ich in Kauf nehmen möchte? Möchte ich überhaupt so arbeiten? Das kann ja immer was sein, wo man sich halt Gedanken drüber machen muss. Und ich glaube, viele tun das nicht. Und ich finde, bei dir merkt man halt, du tust es sehr wohl. Und deswegen finde ich das so wertvoll, zu sagen, du hast da so eine Balance für dich gefunden, wo du sagst, ja, so mache ich das. Und so funktioniert es für mich.
Also ich tatsächlich ja, weil ich schon auch finde, so wie du sagst, welcher Preis steckt dahinter und das nicht im Sinne von monetärer Bezahlung, sondern eben, vielleicht verändern sich meine Arbeitszeiten, der Druck, die Verantwortung verändert sich, wie gehe ich damit als Mensch um? Was macht das mit mir, wenn ich am Wochenende mal arbeiten muss? Das musste ich in der Rolle vorher vielleicht nicht. Das sind schon Sachen, die ich mir, sage ich mal, sehr reflektiert überlege. Ich reise gerne, ich habe gerne Freizeit, ich glaube jeder. Aber ich glaube, tatsächlich habe ich schon auch in den vergangenen Jahren gemerkt, auch aus dem Talentprogramm sind manche vielleicht schon schneller auf ihrer nächsten Rolle gewesen. Das sei denen von Herzen gegönnt und die machen da auch einen super Job. Aber wenn wir uns dann mal, sage ich mal, auf kollegialer Ebene austauschen, haben die gesagt, Theresa, vielleicht hätte ich auch noch 2, 3 Jährchen warten können. Vielleicht wäre ich dann schon weiter gewesen oder würde es dann vielleicht mir nicht so zu Herzen nehmen oder so, weil der Druck steigt mit jeder Position. Und ich glaube, das ist schon auch so, ich finde, wenn es nachher meinen inneren Frieden kostet, das ist ein zu hoher Preis. Und das wäge ich schon für mich ab, weil ich finde, am Ende werde ich nicht besser schlafen, bloß weil auf meiner Visitenkarte irgendwas steht, die ich in einer Remote-Welt größtenteils eh niemandem zeige. Sondern es muss mich begeistern, es muss mich halt irgendwie auch so eine Wertschätzung für mich selbst und meine Tätigkeit rauskommen. Und deswegen nehme ich mir immer vor, zu Möglichkeiten Ja zu sagen. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wenn eine Gelegenheit kommt, dass man öfters mal Ja sagt. Aber ich möchte auch nicht zu allem Ja sagen. Also nicht um jeden Preis. Das tatsächlich nicht.
Gibt es denn was, was du vorher so nicht erwartet hättest?
Das ist eine gute Frage. Tatsächlich, wie nah mir das geht. Also wie mich das auch als Mensch beschäftigt. Also wie viel Verantwortungsgefühl ich dann doch für so Menschen und eine Gruppe entwickle. Das hätte ich nicht gedacht. Klar, wie meine Arbeit schon. Ich war immer schon verantwortungsbewusst, so ein kleiner Tüftler. Aber wie nah mir das geht und wie scheiße mal ein Scheißtag ist. Das habe ich tatsächlich nicht so kommen sehen. Weil ich in der Tätigkeit vorher gab es Stress und Druck, aber durch diese Verantwortung, auch vielleicht mal Entscheidungen zu treffen oder mitzuteilen, die nicht so cool sind, das nimmt mich schon mit. Also beschäftigt mich. Ich glaube, ich kann damit gut umgehen mittlerweile, aber dass mich das so beschäftigt, hätte ich nicht gedacht. Also ich weiß zum Beispiel noch, als ich in der Filiale angefangen habe, als Azubi, habe ich immer Albträume gehabt. Und es war in der Azubi-Zeit und dann nie wieder bis zur Führungsrolle, dass ich irgendwie mal von was schlecht geträumt habe oder mich das nicht losgelassen hat oder dass ich im Bett lag und mal dachte, pff, hätte mir das vielleicht so machen sollen. Was sage ich, wie sage ich das denen morgen? Ja, und ich behaupte jetzt, meine Gruppe hatte jetzt nicht eine schwierige Ausgangslage. Es gibt trotzdem manchmal Sachen, die man nicht so cool findet. Also diese Sandwich-Position, vielleicht ist das jetzt zusammengefasst. Ich glaube, diese Sandwich-Position, dass die manchmal echt nicht so cool ist.
Und hast du auch was Positives, was du vorher nicht so erwartet hättest?
Ja, dass ich tatsächlich mehr kann, als ich gedacht hätte. Also, dass ich viel vielseitiger bin als angenommen. Und dass ich glaube, ich schon der Faktor Mensch und die eigene Persönlichkeit ein wichtiger Punkt ist. Ich finde dieses sei authentisch, das hört man immer und denkt sich, ja, schon klar. Aber ich glaube schon, dass mir das viele Türen geöffnet hat, dass ich immer sehr warmherzig bin und auch offen auf die Menschen zugehe und auch offen Probleme anspreche und die nicht unter den Tisch kehre. Und das ist mein unbequemes Gespräch, aber bisher hat es mich immer weitergebracht. Egal, ob das auch mal ist, weil ich in der Rolle vielleicht irgendwas habe, was mir nicht gefällt, dass ich einfach sage, hey, wenn das so bleibt, so ein bisschen dieses Credo, kostet das meinen Frieden und dann ist dieser Platz nicht richtig für mich. Also was müssen wir ändern oder was kann ich ändern, damit sich das vielleicht besser für mich anfühlt? Natürlich immer mit dem offenen Ergebnis. Vielleicht gibt's auch, ist irgendwann die Zeit gekommen, dass es nicht mehr passt. Das ist ja auch fair. Aber sich schon zu überlegen, was muss ich vielleicht im Umfeld verändern oder wie muss ich mich verändern, damit das für mich passt. Damit ich immer noch so als Mensch so sein kann, wie ich bin. Und trotzdem mal in meine Gruppe gehen kann und bei einer stressigen Situation wird. Und nicht, sage ich mal, der ganze Stress und diese Entscheidung mich irgendwie so runterziehen, dass ich dann nur noch irgendwie sitze und mir denke, ja, wir müssen das jetzt schnell machen. Sondern dass ich mir trotzdem immer mal die Zeit nehme, um zu fragen, wie geht's den Kids? Sind die alle fit oder so? Das macht mich als Mensch aus und das will ich behalten. Und dass das nicht vor lauter Arbeit untergeht oder vor Themen.
Sehr schönes Schlusswort. Ich hätte noch eine Abschlussfrage, die ich immer stelle. Und zwar, was würdest du jemandem raten, der sich überlegt, in die Führung zu gehen?
Ich würde der Person raten, sich zu überlegen, was sind Themen oder was sind meine Motivatoren, was treibt mich in meinem täglichen Doing an? Was muss einen Job mitbringen, damit das erfüllt ist? Und wie bringe ich Menschen in mein Umfeld, die mich bei meinem Ziel unterstützen?
Sehr schön. Wie bringe ich Menschen in mein Umfeld, die mich bei meinem Ziel unterstützen? Finde ich super. Noch ein schöneres Schlusswort als das, was wir gerade schon hatten. Damit vielen Dank, Theresa, dass du da warst. Da waren richtig viele Goldnuggets dabei, würde ich mal sagen. Richtig viele coole Tipps, die sich jetzt, glaube ich, so einige Führungskräfte, ob Finanzsektor oder nicht, zu Herzen nehmen können und was von lernen. Ich habe auch noch mal viel mitgenommen. Also vielen Dank dir für die ganzen Insights, tollen Tipps und viel Erfolg bei deinem Abteilungsleiter Assessment Center. Danke, dass du da warst.
Vielen, vielen Dank, Mona. Es hat sehr viel Spaß gemacht und vielleicht bis bald mal.
Was für ein tolles Interview. Theresa hat ordentlich aus dem Nähkästchen geplaudert. Und wenn du dir von heute nur eine Sache mitnehmen kannst, würde ich sagen, führe ein Erfolgstagebuch. Unser Alltag ist sowieso schon geprägt von negativen Ereignissen und Gedanken. Und wenn man dann auch noch ständig kritisch mit sich selbst ist, tut es einfach nicht gut. Erfolge feiern ist etwas, das sich auch für das Team anbietet. Ich habe das auch eingeführt bei mir damals im Team, dass wir immer freitags Erfolge gefeiert haben. Aber ich finde auch besonders für einen selbst sollte man das nicht vernachlässigen. Schnapp dir einfach ein Notizbuch, vielleicht sogar auch ein spezielles, einfach nur dafür und schreib dir täglich drei Erfolge auf. Wie Theresa gesagt hat, drei Erfolge a day keeps the doctor away. Wenn dir die Folge gefallen hat und du jemanden kennst, der sich auch gerne von seinen Interessen leiten lässt und nicht einfach vorgeschriebenen Wegen folgt, dann teile sie doch direkt mit dieser Person. Ich freue mich über eure Bewertungen und ein Abo. Wenn du Vorschläge für Interviewgäste, Themenwünsche oder Feedback hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail unter futureleaderspod@monafries.de. Ansonsten findest du mich auf LinkedIn und auf Instagram @monafries. Alle Links dazu sind in den Shownotes. Danke fürs Einschalten, alles Gute und bis zum nächsten Mal.